Das hat ja schon mal nicht geklappt.
Ach, das kriege ich schon irgendwie hin.
Ja, wir kriegen das hin.
Ich denke, in Audacity kriege ich dann hier den Spike angezeigt und dann kann ich synchronisieren.
Absolut.
Das benutzt du auch, das Tool?
Ja, ist super easy, kostenlos.
Aber sieht so alt aus, ne?
Sieht total alt aus. Ich habe auch damals in meiner Anfangszeit bei Köln Campus, als ich Uni-Radio gemacht habe, das war ja dann 2013, 14, da haben wir damit auch schon gearbeitet. Das sah genauso aus, hat sich genauso angefühlt, es hat sich nichts verändert. Aber wenn es funktioniert, warum sollen wir es verändern?
Auf jeden Fall, ich bin da auch ein großer Fan von. Ich habe ein paar Sachen vorher ausprobiert, seitdem ich jetzt Podcast aufnehme. Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ich habe von Adobe das ausprobiert. Wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe nur davon gehört, aber selbst auch noch nie damit gearbeitet.
Ich bin sowieso generell mehr und mehr von Adobe weggegangen. Weißt du, so Photoshop und Lightroom und InDesign nutze ich alles gar nicht mehr. Da sich nämlich das alles verlagert hat, wollte ich auch nicht mit Audio jetzt damit erstmal warm werden. Und als ich dann von Audacity gelesen habe, dann dachte ich mir auch erstmal, wie spricht man den Namen überhaupt richtig aus? Und als ich da
ich weiß es bis heute nicht.
Dann habe ich es mir einfach so angeeignet und es funktioniert super, Open Source, wie du meintest, ne? Ja. Und hin und wieder gibt es ja auch mal ein paar Updates, läuft super auf meinem Mac, performant, macht genau das, was es soll. Der einzige Wermutstropfen ist halt, die UI sieht halt wirklich aus wie von 2000.
Ja, total.
Aber wenn du als Expertin das auch schon genutzt hast und im Audiobereich das viel genutzt wird, dann bin ich beruhigt. Hauptsache, es kommt rüber.
Ja, absolut, es ist super easy. Es gibt einige YouTube-Videos dazu, mit denen habe ich mir das so ein bisschen angeeignet, weil ich auch so Trial-and-Error-mäßig versucht habe, wie schneide ich jetzt, wie fade ich nochmal, welche Tastenkombis gab es da? Super easy, läuft.
Mega. Feline, vielen Dank, dass du heute hier im ASAP-Podcast bist. Willst du dich mal eben kurz vorstellen, erzählen, wer du bist und was du so machst?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super, hier sein zu dürfen. Ich bin Feline, wie du schon gesagt hast, bin 27, komme aus dem schönen, beschaulichen Studentenstädtchen Marburg. Und dann hat es mich im Jahr 2014 nach Köln verschlagen. Hier habe ich dann mein Studium angefangen, habe Medienmanagement im Bachelor studiert, habe dann noch einen Master gemacht in Corporate Communication und bin in dieser Zeit immer mehr in Richtung Podcast gerutscht, weil ich mich persönlich dafür interessiert habe und weil das dann auch in dieser Zeit, mein Master habe ich von, jetzt muss ich überlegen, 2018 bis 2020 gemacht, so, weil Podcasts in der Zeit auch total explodiert sind. Auf einmal war das irgendwie in aller Munde und in aller Ohren und so hat sich irgendwie auch mein Podcast-Konsum professionalisiert. Ich habe dann meine Masterarbeit über das Thema Corporate Podcasts geschrieben, weil das halt eben im Studiengang Corporate Communication irgendwie Sinn gemacht hat. Und durch eine Verkettung vieler glücklicher Umstände bin ich dann auch nach meinem Master in einer Agentur gelandet, in der ich mich dann umso mehr und umso professioneller mit Podcasts auseinandergesetzt habe und eben vor allem mit Corporate und Branded Podcasts und mit der Frage, wie Unternehmen denn das tolle neue Trendmedium für sich nutzen können. Und jetzt bin ich hier.
Nice. Ja, was für ein Werdegang. Ich hoffe, das ist kein Boxenstopp jetzt hier bei dir wegen dem ASAP-Podcast, weil alles davor sich so groß angehört hat. Aber vielen Dank, dass du jetzt hier bist. Ich hoffe halt einfach so, weißt du, aus deiner Expertise heraus, dass nicht nur ich was lernen kann daraus, sondern auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Hast du noch Spaß daran, Podcast hören zu können? Also genießt du sie? Oder gehst du schon mit deinem geschulten Expertenohr dran und du hörst da so, ah, da knackt es, da rauscht es?
Ich habe extrem viel Spaß daran, Podcasts zu hören. Es ist nicht nur Beruf, es ist tatsächlich auch Hobby. Ich habe aber beobachtet, dass sich mein Konsum so ein bisschen verschoben hat in Richtung Unterhaltungspodcasts, die ich privat höre. Es ging los, so meine ersten Podcasts, die ich gehört habe, das war so der Zeit-Nachrichten-Podcast oder vom Spiegel, da gab es so einen Politik-Podcast und ich dachte so, wow, so alles, was ich da erfahren kann, das würde ich mir niemals alles durchlesen können, weil das viel zu lange dauern würde und weil ich dabei irgendwie mega viel Zeit verplempere. Und das war dann halt eher so ein bisschen informativer, was ich da gehört habe. Und seitdem ich mich professionell damit beschäftige, höre ich natürlich, klar, für die Arbeit viele Branded Podcasts, schaue, was machen die Unternehmen auf dem Markt, was gibt es Neues und bin natürlich mega interessiert. Aber wenn ich dann echt mal privat so abends bei einer Runde joggen oder zum Entspannen im Bett einen Podcast hören will, dann geht das sehr in Richtung Entertainment. Ich bin großer gemischtes Hack-Fan.
Oder da würde super dir mein Bruder die Bude einlaufen. Also der ist da auch hin und weg.
Den höre ich sehr, sehr gerne. Aber natürlich im Großen und Ganzen finde ich das Medium einfach wahnsinnig sinnvoll, wahnsinnig interessant, wahnsinnig wertvoll, weil eben die Tatsache, hey, ich kann parallel kochen und dabei noch die Nachrichten hören oder ich kann joggen gehen und dabei noch unterhalten werden, dadurch möglich wird. Und deswegen finde ich Podcasts einfach echt wahnsinnig cool und wahnsinnig sinnvoll.
Okay, Smartphones auf dem Tisch. Welche Podcast hast du momentan laufen oder auf deiner Bucketlist, die du noch nachhören musst? Weil ich habe den Eindruck, bei mir wurde es dann immer mehr und mehr und ich musste mich dann halt fokussieren auf ein paar, die ich wirklich höre und die ich dann immer durchlasse und bei manchen kuratiere ich. Also welche Podcast hörst du denn jetzt gerne, außer jetzt den, den du bereits angesprochen hast, und in welche Richtung geht das dann meistens? Du meintest erst Unterhaltung und Business. Was sind so deine Ausflüge in der Podcast-Landschaft, die du gerne hörst?
Ich höre sehr gerne, so was tägliche Podcasts angeht, nach wie vor den Was-Jetzt-Podcast von der Zeit. Kurz 10 Minuten Nachrichtenüberblick, was gibt's Neues in der Welt. Ich bin großer Fan von Gabor Steingart und seinem Podcast-Imperium, das er sich ja irgendwie jetzt in den letzten Monaten aufgebaut hat.
Wer ist das genau?
Gabor Steingart war mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube beim Handelsblatt.
Okay.
Dann, also Journalist. Und er war beim Handelsblatt, dann hat er da aufgehört und hat sein eigenes Medienunternehmen gegründet, ist mittlerweile mit einem relativ großen Team in Berlin unterwegs. The Pioneer heißt seine Medienfirma. Die haben mittlerweile sogar so ein Schiff, mit dem sie dann auf der Spree rumfahren, so das fahrende Nachrichtenschiff. Und der macht einen täglichen News-Podcast, Steingarts Morning Briefing, und hat jetzt noch viele andere kleinere Nebenformate. Ein Tech-Podcast, ein Politik-Podcast, einer, der sich mit Aktien beschäftigt. Und da kann man halt richtig, richtig viel Wissen von unabhängigen Journalisten erhaschen.
Cool.
Das finde ich auch richtig cool. Da versuche ich ein bisschen mehr hinterher zu sein. Ich hatte so, als man noch nicht die ganze Zeit im Homeoffice war, sondern immer noch zur Arbeit gependelt ist, immer so die perfekten 25 Minuten morgens im Bus, in dem ich den gehört habe. Das ist jetzt gerade, dadurch, dass ich nur noch zu Hause bin, nicht mehr so viel Zeit tatsächlich dafür. Und ich bin großer Fan vom OMR-Podcast von Philipp Westermeier. Der hat auch immer mega spannende Gäste. Da habe ich auch noch einige auf der Bucketlist, die ich mir noch anhören möchte, wo ich manchmal nicht hinterherkomme.
Mega. Also da deckt sich das so, was ich auch so gerne höre und bei mir auf der Liste habe. Und gerade die Leute von OMR mit deren Ansatz, was die da in Hamburg da rocken und welche Gäste die da bekommen, ob das jetzt große oder kleine sind, das ist mega interessant gewesen. Das waren jetzt alles eher so deutsche Podcasts. Hörst du denn auch gerne was von außerhalb von Deutschland, also Übersee oder so europäische Podcasts? Gibt es da was?
Ich muss sagen, dass ich da gar nicht so affin bin. Gerade wenn es dann halt doch, wenn man unterwegs und ein bisschen abgelenkt ist und den Podcast nebenbei höre, was halt meistens so meine Rezeptionssituation ist, höre ich einfach lieber was Deutsches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe letztens mal der Joe Rogan Experience eine Chance gegeben. Der Podcast ist ja auch in den USA super, super relevant und super bekannt. Und da bin ich tatsächlich auch über Gemischtes Hack drauf gekommen, weil nämlich Felix Lobrecht in seinem Podcast erzählt hatte, dass da Tristan Harris spricht, der das Dilemma in den sozialen Medien, diese Netflix-Doku, der da ein Sprecher war und der halt eben von Google kommt und da spannende Insights gibt. Und das habe ich mir letztens auf der Autofahrt mal angehört. Fand ich auch sehr, sehr spannend, aber halt sehr lange Gespräche, ne? Teilweise über 2 Stunden. Das muss man notwendigerweise irgendwie aufdröseln, da kann man gar nicht die ganze Zeit zuhören. Aber das ist tatsächlich somit meine einzige englische Podcast-Erfahrung.
Also das kann ich dir nur unterschreiben, sehr lang. Joe Rogan Podcast gehen jetzt im Schnitt zwischen 2 und 3 Stunden, seitdem er zu Spotify, dem Netflix für Audio, gewechselt ist.
Genau.
Und ich kenne das, wenn die so lang werden. Also ich hab mir schon angewöhnt, so ein extrem lange auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören. Deswegen schrumpft das dann halt, wenn du sagst, du hättest jetzt einen Pendlerweg von 25 Minuten, mache ich daraus einen 50-Minuten-Podcast, den ich hören kann. Und ich muss dir sagen, das hat mir einiges an Zeit gespart, weil nicht jeder Podcast ist dann noch so, ich sag mal, in den ersten Minuten klingt da vielleicht noch vielversprechend, ne? Aber ich möchte dann erstmal so ein grobes Blick darüber bekommen, ob das überhaupt was für mich ist. Und dann hatte ich mir halt angeeignet, erst auf 1,5 und dann irgendwann mal auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören. Und seitdem, also es fällt mir schwer, wieder runterzugehen von der Geschwindigkeit, aus dem Grund, weil sich dann manchmal Gäste eher betrunken anhören, weil die dann so langsam reden, aber tatsächlich ist das der normale Gesprächsfluss. So läuft das bei mir in meinem Kopf dann ab. Generell, ich denke auch, dass Joe Rogan das dann halt nochmal extrem gepusht hat, Alter, für die ganzen Mainstream-Medien, dass er nämlich eben für so einen extrem hohen Millionenbetrag zu seiner Plattform gewechselt hat, sprich von YouTube, ne, auf Spotify, und das dann auch exklusiv gemacht hat. Und ich bin da auch, ich höre den auch sehr lange schon, und manche Gäste sehr gerne, manche gar nicht. Und ich pick mir da immer so die Rosinen raus. Bei ihm finde ich das halt mega cool, dass es nämlich so authentisch ist, weil er selber sagt immer, er ist halt kein Experte in dem drinne, was er oder sein Gast gerade macht, stellt dann genau die Fragen, die ich dann nämlich gern stellen würde, wenn ich die Option hätte, die Hand zu heben. Hört dann auch gerne zu, und vor allen Dingen gehen die Podcasts eben nicht irgendwie so Chunkbites von 25 bis 35 Minuten, sondern eben so ein Bernie Sanders hatte halt über eine Stunde Zeit, seine Ansicht der Dinge zu schildern vor dem Wahlkampf. Und Bernie Sanders selber hat voll oft gefragt in dem Interview, weil ihm das nicht so gewohnt war von anderen Interviewplattformen, dass er gesagt hat, ja, ich habe auch eine längere Geschichte dazu. Und Joe Rogan hat gesagt, ja, dann erzähl die doch einfach. Und gerade wenn du so einem Politiker mehr Zeit und Raum zum Atmen gibst, kann er halt seine Ideen halt besser kundgeben, indem er dann auch ein bisschen mehr Futter hat. Und dementsprechend kann man sich dann als Konsument auch ein besseres Bild machen. Und da bin ich eher ein Fan von, dass ich dann diese langwierigen, langatmigen Podcasts sehr zu schätzen gewusst habe, weil ich jetzt nämlich einen ganz anderen Blick darauf habe. Ich hoffe auch einfach, dass nämlich jemand, der sich auch einen ASAP-Podcast anhört, nämlich ein bisschen was davon mitnehmen kann, dass es nämlich mehr darum geht, dich einfach jetzt zu fragen, hey Philin, erzähl mir jetzt mal die drei besten Sachen, die ich vermeiden sollte, wenn ich mit einem Podcast anfange, weil das sollte sich dann natürlich ergeben. Ich finde das nämlich interessanter, wenn man dann die Menschen einfach reden lässt und man dann auf die Themen kommt. Ja, das macht er zum Beispiel ziemlich gut, und im deutschen Raum habe ich den Eindruck, dass das mehr und mehr Einklang findet, aber auch alles eher noch sehr strukturierter, um es so auszudrücken.
Ja, so sind die Deutschen, ne?
Was auch extrem gut ist, weil ich das nämlich mag, wenn ich einen Podcast nämlich bekomme, dass jetzt Kapitelmarken drin sind. Und dass ich
total
genau,
hilfreich.
Dass ich genau weiß, ich habe auf diese drei Themen gar keinen Bock, deswegen nehme ich die dann raus und höre mir dann nämlich genau diese Sachen an. Fällt dir das dann auch auf, dass das dann nämlich so gerne von der Struktur abweichen kann, wenn das Format es hergibt? Oder möchtest du da lieber einfach mal ins Blaue hinein und einfach mal so wie eine Art Wilder Westen Unterhaltung einfach dir geben können, ohne dass du da jetzt irgendwie strukturierter vorgehen kannst?
Ja, ich finde es auch total cool, was du eben gesagt hast. Da stecken ja ganz viele Vorteile drin, die eben uns Podcasts bieten im Vergleich zu Social Media, zu Fernsehen, zu Radio, was auch immer. Gerade eben diese Zeit, die sich dann an Bernie Sanders nimmt, von der er selbst überrascht ist, wie viel Zeit er eigentlich tatsächlich eingeräumt bekommt, im Gegensatz zu so kurzen journalistischen Interviews oder sowas. Das ist halt irgendwie so genau dieser Punkt, den Podcasts treffen und wodurch Podcasts so wahnsinnig wertvoll und speziell werden, dass man sich halt wirklich mal Zeit nimmt für die Themen, dass man ohne eine komplette Agenda zu haben, sondern einfach eine Idee über das, was man sprechen möchte, einfach mal reinzugehen, sich treiben zu lassen, sich zu unterhalten und dann vom Hundertste ins Tausendste zu kommen, und am Ende steht man dann so da und denkt, wow, das war ein richtig tolles Gespräch. Und auch, was du noch am Anfang gesagt hast, so, du hast das Gefühl, Joe Rogan stellt dann die Fragen, die du eigentlich auch gerne gestellt hättest. Das ist ja so, man hat das Gefühl, man sitzt mit den Leuten irgendwie am Tisch und hört denen zu und folgt dem Gespräch und ja, fühlt sich abgeholt. Man erzeugt so eine persönliche Nähe und so eine Vertrautheit irgendwie dadurch, dass man sich auch ja betroffen fühlt. Und ja, dadurch entsteht tatsächlich Vertrauen, Nähe und so ein Gefühl, dass kaum ein anderes Medium eigentlich zu leisten in der Lage ist. Und das finde ich am Podcast so toll und so wertvoll.
Es hat auch alles eine Kehrseite, eben gerade bei einem Joe Rogan Podcast, wenn es halt 3 Stunden plus geht, dann können halt auch andere Ansichten geteilt werden, es sei denn so ein Alex Jones und Verschwörungstheoretiker oder irgendwas mit Aliens, da bin ich jetzt nicht für empfänglich, und selbst mit dreifacher Geschwindigkeit würde ich mir sowas nicht antun, weil ich habe einfach keine Zeit für sowas, weil mein Interesse gar nicht da ist, mir sowas dann so lange anzuhören. Wiederum weiß ein Joe Rogan, wenn er gewisse Gäste so einlädt, ist es nämlich dann, vielleicht geht das in die kontroverse Schiene rein, aber letztendlich ist das ja auch, er gibt jemandem eine Plattform, wo Plattformen vielleicht gar nicht Bock auf sowas hätten, um einen Diskurs zu eröffnen. Und es sei mal dahingestellt, was das Endprodukt dann jetzt letztendlich in einem abgibt, aber da hast du halt aber auch die Chance, eben sowas wie, ich sag jetzt mal so ein Bernie Sanders als Beispiel, weil bei ihm fand ich das nämlich mega krass. Er ist nämlich schon deutlich älter, kennt sich in diesem Politik-Game halt mega gut aus und weiß, wie eigentlich Interviewer an gewisse Antworten kommen, wenn sie eben die richtigen Fragen stellen. Bei Joe Rogan hat er sich so nach 15 Minuten, das sieht man wirklich, so erleichtert gefühlt, hat dann wirklich einfach erzählt, was ihm auf der Seele liegt, weil er nämlich die Plattform gegeben bekommen hat. Und das kann sogar so in Exzess gehen, dass ein Elon Musk sich so gut fühlt, dass er eben Joint dann anmacht und dann damit einen Aktienkurs nach unten bringt. Und am nächsten Tag kommen Leute mit schwarzen Koffern in schwarzen Anzügen zu Joe Rogan und fragen ihn, ob das ein Stunt war, ob das beabsichtigt war, den Aktienkurs damit zu manipulieren. Und das war auch so mega krass und das weiß ich halt nur, weil er davon erzählt hat. Das finde ich halt auch so mächtig, wie du es gesagt hast. Es geht halt direkt vom Ohr in den Kopf rein. Das wirkt. Und das ist halt nämlich auch dieser alte Spruch von dem Radio mit dieser Werbung. Das kann ich dir halt nur beipflichten, dass es nämlich so ein authentisches und sehr ausdrucksstarkes Medium sein kann, wie du es halt gerne nutzt und vor allen Dingen mit welcher Message du da dahinter stehst.
Ja, total. Mir fällt so, ich habe gerade an Hotel Matze und Matze Hielscher gedacht, der vielleicht so ein ganz klein wenig der deutsche Joe Rogan ist. Zumindest finde ich auch seine Interviewart immer sehr, sehr toll. Der nimmt sich ja auch viel Zeit für seine Gäste. Ich hatte lange Zeit das Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre und ihm auf der Liste, weil das irgendwie 3 Stunden oder sowas geht. Und da merkt man einfach auch, wenn er den Leuten den Raum gibt zu erzählen und wenn er auch die richtigen Fragen stellt, und das kann er richtig, richtig gut, dann öffnen die sich, plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen und dann hörst du plötzlich was von, ja, einem von Stuckrad-Barre oder Martin Suter oder wer auch immer, was du vorher nie gehört hättest. Und das ist halt echt toll. Oder er hatte letztens mit Guido Maria Kretschmer gesprochen, den ich auch ganz toll finde von Shopping Queen. Das ist wirklich so ein kleiner Herzensmensch. Und es ist super spannend, einfach mal zu hören, wo kommt der her, wie ist der da hingekommen, wo er jetzt ist, wie geht es ihm persönlich und was hat er eigentlich alles so erlebt und zu erzählen. Und dass man sich dafür Zeit nehmen kann und so einfach mal hinter die kurze Fassade blickt, die man vielleicht mal eben auf Social Media oder im Fernsehen sieht. Das finde ich richtig toll und richtig wertvoll.
Wie so ein Podcast nicht nur von den Gästen lebt, die halt interessant sind und eine interessante Geschichte erzählen, ist das eine Wechselwirkung. Auch eben so ein Hotel Matze oder Joe Rogan, da sind halt die Persönlichkeiten, die selber auch was zu erzählen haben, nämlich durch ihren Werdegang oder eben vom Typ Schlag, die halt nun mal sind und nach außen treten können. Da gibt es halt auch verschiedene Beispiele. Ich meine, Jan Böhmermann und Charlotte Roach, als sie noch dieses Talk-Format hatten, ne, im Fernsehen, das würde auch ein toller Podcast sein. Auch ohne Bild würde der komplett funktionieren, weil ich brauche nicht die visuelle Darstellung von den jeweiligen Gästen, weil ich connecte eher mit dem, was die dann sagen. Charlotte Roach selber hat ja auch einen Exklusiv-Podcast bei Spotify und erzählt da halt mit ihrem Mann über so Dating-Kram und hast du nicht gesehen. Und das schlägt ja auch in eine komplett andere Richtung an, aber es ist halt eben sie plus nämlich die Themen, die sie mit ihrer Art und Weise nach außen bringt. Wir reden jetzt gerade noch so, ich sag mal, von Einzelpersonen, die mittlerweile extrem groß geworden sind. In deiner Masterarbeit bist du halt darauf eingegangen, wie auch Unternehmen das Medium Audio, dem Ausdruck an Podcast, annehmen können und für sich beanspruchen können und nach außen treten können. Wo siehst du die größten Fehler, wie ein Unternehmen das Podcast-Format falsch verstanden hat?
Ich glaube, der größte Fehler, der gemacht wird, ist, den Podcast als 30-minütige Dauerwerbesendung zu sehen und einfach nur zu erzählen, hey, wir sind das beste Unternehmen, wir haben die besten Produkte und wir machen das und das und das. Und mag ja sein, dass es das beste Unternehmen ist und die besten Produkte hat, aber deswegen höre ich mir diesen Podcast nicht an. Wenn man aus dem Hörerinteresse auf den Podcast schaut und sich denkt, warum schalte ich denn ein, dann gibt es vielleicht einen kleinen Teil von Leuten, die einen Podcast einschalten, weil der von Unternehmen XY ist. Aber die meisten schalten ein, weil da Thema XY behandelt wird, was mich als Endkonsument, als Hörer total interessiert. Und ich glaube, die Unternehmen gehen dann oft aus der Richtung hin, wir wollen uns da positionieren und wir wollen unsere tollen Produktvorteile da präsentieren. Das ist aber nicht im ersten Moment das Hörerinteresse. Das sollte so ganz unterschwellig irgendwie in den Podcast eingefügt werden. Das ist natürlich, das ist durchaus möglich und durchaus sinnvoll, das so zu tun. Aber im ersten Schritt sollte ein Unternehmen aus der inhaltlichen Perspektive kommen und sich zu überlegen, wir haben super viele Geschichten zu erzählen. Wir haben tolle Experten und tolle Inhalte und die bereiten wir in einem Podcast auf, sodass das eben auch Leute gerne hören und sich nicht denken, boah, nach 5 Minuten, das ist ja nur die absolute Dauerwerbesendung, da gucke ich lieber QVC oder sowas. Und eine andere Schwierigkeit oder ja, ein Fehler ist schwer zu sagen, aber eine Schwierigkeit auf jeden Fall ist die Frage nach der Messbarkeit. Unternehmen, das verstehe ich auch, sind oft zahlengetrieben, wenn irgendwie die Marketingabteilung sagt, hey, wir wollen einen Podcast machen, dann müssen die am Ende berichten können, was bringt uns das in harten Zahlen und Fakten. Und das ist bei Podcasts gerade noch schwierig. So, das ist dann auch aus Agenturperspektive oder aus Beraterperspektive, die ich ja dann in meinem Job irgendwie habe, oft immer so eine Sache, dass wir erklären müssen, es ist schwer zu messen. Klar, wir können gucken, die Reichweite und die Downloads und die Streams und wir können eine Retention Rate schauen, um zu gucken, wie sehr haben die Leute den Podcast durchgehört. Aber so richtig quantifizierbar zu schauen, wie viele Produkte wurden jetzt danach gekauft durch den Podcast oder wie hat sich der Absatz in irgendeiner Weise verändert, ist total schwer messbar. Und dafür ist der Podcast natürlich auch nicht da. Und auch da muss, glaube ich, das Unternehmen noch mal so ein bisschen vom Mindset her eher aus der, wie schon gesagt, inhaltlichen Perspektive kommen und denken, dass das, ja, dass der Podcast eben mehr so weiche Faktoren wie eben das Image, die Reputation, die Qualität, die Vertrauenswürdigkeit steigern kann, anstatt jetzt zu sagen, hey, wir machen einen Podcast, danach wollen wir harte Zahlen und auf jeden Fall 50% mehr Abverkauf oder so. Das wird nicht funktionieren.
Ich musste da auch jetzt gerade drüber nachdenken, als du gesagt hast, dass es nämlich Schwierigkeiten gibt, dem Kunden das begreiflich zu machen, was das nämlich für einen Mehrwert sein kann, eben auch audiovisuell sowieso, aber halt auch im Speziellen einer eigenen Podcast-Episode und Format zu haben. Weil wo ist denn der Unterschied, wenn jetzt ein Kunde zu einer Agentur hingeht und sagt, ich hätte gerne die Litfaßsäule hier an der Kreuzung XY und dann noch in der Zeitung A bis Z möchte ich da auch nochmal eine Titelseite haben. Ich meine, du kannst doch jetzt auch nicht nachmessen, dass jemand, der daran vorbeigefahren ist oder gegangen ist, sich die Litfaßsäule angeguckt hat und wenig später da drauf gegangen ist auf die Seite und dann Produkt XY gekauft hat. Das heißt, würdest du jetzt auch sagen, dass Podcast, obwohl es mehr und mehr messbarer wird, weil nämlich so ein Spotify, Anchor oder Apple oder Google, die bieten dir ja jetzt schon Werkzeuge an die Hand, um nämlich so KPIs, ob 1000 Hörer, dass du die irgendwie runterbrechen kannst, dass du halt ein bisschen was an Informationen weiter nach außen geben kannst, um dann nämlich daraus ein Angebot stricken zu können. Weil bei YouTube gibt es doch auch die Watchtime. Das Gleiche gibt es ja auch für die Hörer, wie du es gerade angesprochen hast.
Retention Rate wissen wir mittlerweile auch, ja.
Welche, man kann sogar genau sehen, in welcher Episode, wann die Leute wieder einsteigen, wenn es zu langweilig wurde oder wo die halt abbrechen. Und meine Frage ist jetzt einfach an dich so offen in die Runde. Worin unterscheidet sich denn jetzt, wenn ein Kunde zu dir kommt, dass man jetzt sagt, hey, ob ich jetzt eine Litfaßsäule nehme oder einen Podcast, wo ist denn dann der Mehrwert für mich da drin?
Ich finde den Vergleich Litfaßsäule und Podcast richtig schön, weil man es daran sehr, sehr gut zeigen kann. Ich glaube, der große Punkt, auf den das einspielt, ist die Reichweite. Die Reichweite Litfaßsäule, weiß ich nicht, hier in Köln am Neumarkt oder so, wird auf jeden Fall viel, viel, viel größer sein. Da laufen x Leute vorbei, die meinetwegen auch diese Werbebotschaft anschauen, dran vorbeigehen und die 2 Sekunden später wieder vergessen haben. Und der Großteil, der dran vorbeigeht, hat es wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil er gerade auf seinem Handy irgendwas bei WhatsApp schreibt. Die Podcast-Reichweite wird deutlich kleiner sein als die der Litfaßsäule, aber die Qualität dieser Leute, die da einschalten, die wirklich zuhören und die nicht nur einen Blick auf dieses Plakat werfen, sondern die eine halbe Stunde meinen Inhalt anhören, Das ist natürlich sehr, sehr viel wertvoller und von der Qualität her einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Klar, Quantität, Litfaßsäule, wenn ich zahlengetrieben bin, bitte geh zu Ströer und mach da eine große Plakatierungskampagne in der Stadt. Ist in ganz vielen Fällen sicherlich sinnvoll. Aber gerade wenn ich ein Unternehmen bin, das eher auf die weicheren Faktoren setzt, das viel zu erzählen hat, das sein Image treiben möchte, das eher so ein bisschen unterschwellig, wir unterscheiden ja auch zwischen Push- und Pull-Werbung, das eher so ein bisschen die Leute halt von sich selbst aus heranziehen will und nicht nur seine Werbebotschaft in die Welt herauspushen möchte, das eben so einen Anspruch verfolgt, da kann ein Corporate Podcast oder ein Branded Podcast richtig, richtig sinnvoll sein.
Und gerade jetzt in der Zeit, wo wir diese Aufnahme tätigen, wir sind jetzt noch in der Covid-Pandemie-Zeit und der Vorteil bei einem Podcast ist, du kannst ihn halt auch zu Hause hören und so eine Litfaßsäule, die steht halt nun mal draußen und wenn wenig bis gar keine Leute mehr draußen sind, dann bringt die Plakatierung auch nichts mehr, weil wenn ich jetzt hin und wieder mal rausgehe, dann bin ich immer noch erschrocken, welches CD-Album oder Konzert mir beworben wird, was schon extrem lange da hängt, weil es halt einfach nicht überplakatiert worden ist, sondern einfach nicht mehr nachgekauft worden ist. Und der größte Mehrwert für auch diesen Podcast ist nämlich, dass wenn das Unternehmen eben so auftreten kann, wie es auch, sage ich mal, gesehen und gehört werden möchte, ist es ja ein Unterschied, dass du dann auch die Message dementsprechend so für dich aneignen kannst, dass du es auch mit deinen eigenen Worten, mit deiner, ich sag jetzt mal, eigenen Corporate-Stimme und deinem eigenen Corporate-Auftreten wirklich wiedergeben kannst. Und wenn der ein oder andere eben daran Interesse hat und das Langzeitziel nicht eben so ein Gewinnabwurf ist mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten getriebenen, dass du sagst, hey, genau da muss dann nämlich, dass ja diese Erwartungshaltung dann Geld am Ende ist, sondern eher dem Kunden oder je nachdem, wo du halt tätig bist, in welchem Bereich, dass du dann Mehrwert gibst, dass man sich dann mehr mit dir als Unternehmen auseinandersetzt und eher Verbindung eingeht, als dass du halt so unerreichbar bist oder eben ein weiterer kalter Corporate, der eben ja dieses Warme ausgibt, was nämlich so ein Podcast eben machen kann, indem nämlich jemand für dich etwas eingesprochen hat, was aber auch noch in 5 Jahren gehört werden kann, weil so eine Litfaßsäule, die wird zwar auch noch in 5 Jahren stehen, aber dein Fizzle an, was du da gelassen hast, wird halt überdeckt durch so viel andere breite Sachen, dass es halt schwer fällt, da eben dann auch eine, dass man das so kuratieren kann. Und ich frage mich jetzt auch gerade, habt ihr dann die Empfehlung dann eher sowas dann in-house zu machen? Also habt ihr Corporates, die dann schon so Abteilungen aufbauen, die sich auf Podcast und Audio quasi festgesetzt haben und das in-house machen wollen? Oder ist das dann eher, die holen sich die Experten von außen rein?
Es kommt immer ganz drauf an. Das Spannende ist ja, dass ich tatsächlich vom kleinen Startup bis zum großen Konzern mittlerweile sehr viele überhaupt mit dem Thema Corporate oder Branded Podcast beschäftigen. Wir arbeiten oder wir haben mit einem großen Konzern zusammengearbeitet, die in-house sehr viele Ressourcen hatten, die ein komplettes Podcast-Team hatten, in dem dann agenturseitig von uns unterstützt wurde. Wir haben geholfen, Formate zu entwickeln, haben geschaut, wie entwickeln sich die Zahlen, haben einfach die Trends immer beobachtet und geschaut, was können wir daraus machen, wie können wir das Ganze nutzen und haben dann eben auch kleinteiliger versucht, Gesprächsleitfäden herzustellen oder einfach so hands-on bei der Produktion und beim Schnitt und sowas zu unterstützen. Und da war tatsächlich so die Prämisse oder die Herangehensweise immer, wir versuchen das intern zu machen, um einfach auch die Kontrolle darüber zu behalten und um sich auch dadurch auf dem Podcast-Markt auszuzeichnen, dass man eben sagen kann, hey, wir machen das alles selbst und wir hatten nicht nur die Idee und haben uns alles andere eingekauft, sondern haben tatsächlich uns selbst die Mühe gegeben, aus unserer Perspektive, aus unserer Unternehmenssicht, den Podcast aufzuarbeiten und dann zu verbreiten. Ich sehe gleichzeitig auch, dass das Interesse bei allen Unternehmen irgendwie da ist, aber dass auch oft tatsächlich so die konkrete Umsetzung, was brauche ich denn jetzt eigentlich alles und es scheint eigentlich ganz easy zu sein, mal kurz ins Mikro zu sprechen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ist es im Endeffekt nicht, weil man ja doch dann wieder viele Sachen beachten muss. Also da ist so aus Unternehmenssicht großes Interesse da, aber so die, das, so die Detail, der Detailablauf, was tatsächlich alles beachtet werden muss, wie man das Ganze misst, wie man das am besten umsetzt, welche Formate ich eigentlich bespielen kann, welches Format am besten zu meinem Unternehmen passt. Da gibt es noch sehr viel Nachholbedarf, aber ich glaube, da ist auch im Jahr 2020 gerade, wie du auch schon angesprochen hast, durch die Pandemie, dadurch, dass viel mehr zu Hause gelebt und gearbeitet wurde, ganz viel passiert. Und da wird auch, glaube ich, im Jahr 2021 noch sehr viel aus Unternehmenssicht kommen.
Weil du nämlich auch schön gesagt hattest, dass jetzt auch 2021 viel passieren wird, nicht nur gerade im Kontext Podcast, sondern im Audio im Allgemeinen. Und wir sind jetzt frisch, ich glaube, 2 Wochen nach der ganzen Invites-Serie von Clubhouse. Und mich würde auch wahnsinnig interessieren, wie war bisher so deine Erfahrung und wie hast du das bisher so wahrgenommen, was da gerade so in dieser mehr oder weniger Bubble Clubhouse passiert nach 2 Wochen?
Ich fand das total spannend. Bei mir ging es auch ja ziemlich am Anfang los, so ja Anfang bis Mitte Januar. Es war, glaube ich, ein Sonntag. Ich gucke bei LinkedIn und der komplette Feed ist voll von irgendwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich lese ein paar Beiträge, sehe Clubhouse, Invite Only. Okay, was ist denn da los? Wie ist das passiert? Wo kommt das plötzlich her? Ich hatte vorher gar keine Ahnung. Und natürlich ging dann auch bei mir plötzlich der Prozess los. Okay, ich muss da auf jeden Fall auch rein. Gerade wenn das hier, wie sie sich selbst nennen, eine Audio-Drop-In-App ist, macht das natürlich auch für mich mit meinem großen Podcast-Interesse mega Sinn. Ich hatte dann irgendwie Glück, von jemandem eingeladen zu werden, der schon auf Clubhouse war, der mich dann einfach reingelassen hat, ohne einen Invite von seinen 2 wertvollen Invites aufzuwenden. Und habe dann da mal so geguckt und fand es super spannend, wie plötzlich die komplette Digital-Online-Marketing-Startup-Investoren-Bubble sich auf Clubhouse befindet und da mega spannende, super spontane Talks zustande kommen. Ich habe mich auch gefragt, wo haben die Leute plötzlich die Zeit her? So, es ist manchmal super schwer, mit irgendjemandem einen Termin zu bekommen oder irgendwie mal eine halbe Stunde einen Call oder sowas aufzusetzen und auf einmal schlagen sich die Leute Stunden am Tag mit Clubhouse um die Ohren. Aber ich fand es im ersten Moment also super überraschend und total spannend zu beobachten, wie sich so ein Hype entwickelt und wie sehr der mich auch mitgezogen hat, muss ich ganz selbstkritisch auch anmerken.
Dann ging die Screentime wahrscheinlich ziemlich hoch.
Ne, ich befürchte auch, als also der Wochenbericht kam montags morgens.
Ich frage auch nicht mehr, wie hoch deine ist, weil ich möchte nicht, dass du fragst, wie hoch meine ist. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen.
Sagen wir, Tendenz ging nach oben auf jeden Fall.
Definitiv.
und total spannend, was da alles besprochen wurde und gerade halt eben aus dem Fakt heraus, dass das nicht aufgezeichnet wird, dass ich es mir nicht nachher nochmal anhören kann und dass dann da plötzlich Leute wie Philipp Westermeier, Tarek Müller, Thomas Gottschalk, Joko Winterscheid, die man ansonsten irgendwie so aus der eigenen Bubble oder aus dem Fernsehen kennt, sprechen und ich ja fast die Chance habe, mich mit denen zu unterhalten, wenn ich Glück habe und meine Hand hebe und die mich auf die Speakerbühne holen. Fand ich das total cool, was da auf einmal abging. Und ich glaube, die treffen sehr den Zahn der Zeit gerade, weil wir alle alleine zu Hause sitzen und super nach Austausch, neuem Input und neuen Leuten irgendwie sehen, mit denen wir uns mal unterhalten können. Und da kam Clubhouse gerade richtig, jetzt hier Anfang Januar. Wie ist es dir ergangen?
Also ich kann das nur unterschreiben, als ich mich nämlich dann auch gefragt habe, wo finden die Leute eigentlich neben ihrem Beruf die Zeit dann doch so oft und vor allen Dingen so lange in so einem Clubhouse-Room eben mit anderen die Zeit zu verbringen. Und das hat mich auch erstmal so beeindruckt und ein bisschen stutzig gemacht, dass ich nämlich mich auch hinterfragt habe, wo soll ich das denn bei mir dann quasi integrieren? Weil ich meine, ich feiere Podcasts, ich höre das total gerne. Und wenn ich mal alle Podcasts durchgehört habe, dann frage ich mich auch, okay, jetzt sitzt du auf dem Trockenen, was kannst du dann machen? Das war noch Pre-Clubhouse-Zeit. Jetzt habe ich den Eindruck, ich habe so viele Räume, die ich bisher so angehört habe, weil die so interessant waren, zum einen, dass ich jetzt meinen Podcast-Konsum pausiert habe und da stapeln sich aber wieder andere Episoden, wo ich die Headline lese und denke mir so, da hättest du jetzt aber auch Interesse dran, das zu hören, weil ich nämlich bei meinem Podcast-Feed ja bewusst auf Abonnieren geklickt habe. Ich gebe jemandem die Erlaubnis, wenn ich da auf Abo geklickt habe, dass mir sein Content so gefällt, dass der halt reingespült wird. Und das möchte ich. Und bei Clubhouse drücke ich nirgendwo auf Abonnieren, quasi nur auf den Leuten, die du dann folgst. Aber dein Feed wird ja dementsprechend dann auch kuratiert. Nicht nur das, sondern du kriegst dann ja auch eine Push-Benachrichtigung von Leuten, denen du folgst, Räume, die du nie sehen würdest, weil du in deinem Feed ja ganz anderen Output momentan zu sehen hast. Weil die ist ja noch total simpel und aufgeräumt, die App. Da sehe ich so ein bisschen, wo es momentan ist und wo es hingehen kann. Und extrem zeitkonsumierend. Du hattest das hier in dem Google Doc-Dokument sehr gut beschrieben, als wir besprochen haben, so worüber wir reden können. Und ich fand das so cool, als du dann geschrieben hast, a podcast killed the radio star, killed Clubhouse, jetzt den Podcast-Star. Das hat mich so zum Schmunzeln angeregt, weil das nämlich gut in dieser Zeit reinpasst. Was meinst du, im Vergleich zum Radio und zum Podcast, wo würdest du da Clubhouse einordnen?
Ja, ich hatte das irgendwo als Headline gelesen und fand das auch total interessant, weil auch diese Frage, killen die Podcasts den Radio-Star, auch in meiner Masterarbeit und sowieso in meiner täglichen Arbeit irgendwie immer wieder eine Rolle spielt. Für mich selbst kann ich das mit Ja beantworten. Also Radiokonsum ist bei mir total runtergegangen. Immer da, wo ich früher Radio gehört hätte, im Auto oder morgens im Bad oder so, da läuft jetzt ein Podcast. Ganz klare Frage. Aber auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil junge Zielgruppe tendenziell Podcasts, ältere Zielgruppe immer noch nach wie vor Radio. Deswegen ist auch allein schon diese Aussage, die Podcasts haben den Radio-Star gekillt, natürlich bewusst provokant gewählt und natürlich auch so nicht 100% zutreffend. Wie das Ganze jetzt mit Podcasts und Clubhouse ablaufen wird, bin ich total gespannt, weil gerade Clubhouse eine große Rolle spielt. Aber ich denke auch, weil es halt noch so neu ist und weil der Hype einfach gerade so mega groß ist. Ich bin gespannt, was in 4 bis 8 Wochen oder vielleicht in einem halben Jahr passiert, ob wir dann immer noch über Clubhouse reden, ob es dann irgendeine andere App auf unsere iPhones geschafft hat. Aber wenn man das Ganze irgendwie einordnen soll, dann ist es ja tatsächlich irgendwas zwischen Podcast und Radio. Die Gespräche, die da stattfinden, die sind sehr Podcast-ähnlich. Ich glaube, da treiben sich auch ähnliche Leute rum, die großes Interesse an Podcasts haben, die viele auch selbst Podcasts machen, was ja auch schon so ein kleines Indiz dafür sein könnte, wo das Ganze mit Clubhouse mal hinführt. Vielleicht sowas wie Live-Podcast oder Community-Building für den eigenen Podcast, wie auch immer. Und es ist aber auch so ein bisschen Radio oder fast so Fernsehsendermäßig, finde ich, wenn ich angezeigt bekomme, welche Räume da gerade aktiv sind. Da kann ich mich so ein bisschen durchseppen und mal in den einen gehen. Und wenn mich da gerade es nicht mehr interessiert oder wenn gerade Werbung kommt, wie im Fernsehen, schalte ich dann halt mal um in den nächsten Raum. Und ich kann mir vorstellen, ich glaube ganz fest daran, dass Clubhouse den Podcast da nicht killen wird, sondern dass, wenn man sich für eines von beiden entscheiden muss, auf jeden Fall die Podcasts die Nase vorn haben werden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein gutes Miteinander von Podcast und Clubhouse geben kann, gerade weil man eben ja Live-Podcasts machen kann oder weil es so ein paar Punkte gibt bei den Podcasts, Stichwort Community-Building, Stichwort Reichweite, die halt eben noch nicht so gut auf der Plattform Podcast an sich funktionieren, die aber in Kombi mit Clubhouse, glaube ich, richtig viel Potenzial haben könnten.
Ja, also definitiv. Wenn man mal die Zeit dann dafür findet und sich da mal nicht nur einen Raum anhört, sondern vielleicht mal 3, 4, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, eben wie divers das auch sein kann. Nicht nur von den Themen, auch von den Menschen, von den Fragen, die gestellt werden, sehe ich da nämlich dieses Interaktive extrem gepusht durch eben Clubhouse, dass nämlich die Menschen dadurch, nämlich gerade auch jetzt in der Zeit, wenn sie nämlich Zeit haben, das dann auch total unkompliziert machen können. Weil wenn du dir jetzt mal vorstellst, damit wir jetzt hier gerade diesen Podcast aufnehmen, wäre es halt cool, wenn auf beiden Seiten auch ein Mikrofon eingesetzt wird, damit nämlich der oder die Hörerin dann eben bestmögliche Qualität bekommt. Weil so sind Podcasts, die wir selber hören, die groß sind, weil das ist eine gewisse Erwartungshaltung. Und hier gehen wir jetzt einen Step weiter, was auch ganz viele mit anbieten, dass ich das auch noch gerne über Video festhalten möchte. Das heißt, wenn sich jemand über die Dynamik oder wenn man Links einblendet und so weiter, möchte ich nämlich diese Komponente mit abdenken. Und im konkreten und krassen Ansatz und wie Clubhouse das momentan macht und auch machen wird, weil sie nämlich diese minimalistische Schiene fahren, die ich wertschätze, ist es nämlich, du hast momentan nehmen wir das auf, wo nur iOS-User mit dem iPhone da drauf können. Das heißt, diese Plattform ist jetzt erstmal noch exklusiv für diese Leute, aber wenn die sich dann öffnen, heißt es ja nur, dass ein weiteres Smartphone dazu kommt, und zwar die, wo Android installiert wird. Mhm. Und es bleibt ein Smartphone. Das heißt, jeder kann da mitmachen und braucht keine aufwendige Mikrofonierung, muss nicht irgendwie gucken, wie nehme ich den Sound auf, damit er sich auch noch gut anhört, sondern es wird live produziert, es verschwindet dann direkt. Das heißt, meistens geht dann auch die Hemmschwelle weg, dass man eben dann doch die Hand heben kann und etwas fragt, und dann entsteht dann diese Dynamik. Und das kann ich alles mit meinem iPhone machen oder mit den AirPods, die ich anhabe. Und das ist so die größte Barriere, die ein normaler Podcast hat, wenn man eben nicht schon seine eigene Stimme vielleicht nicht hören kann, ist es egal, weil das eher wie so eine Art Telefonat oder auf so einer Konferenz, dass man dann auf so einem Podium war und so eine Frage gestellt hat, wenn das Mikrofon dann überreicht wird. Und da sehe ich so den extremen Mehrwert davon. Und du hattest ja mit deiner Masterarbeit, bist du ja darauf eingegangen, wie das Format Podcast für Unternehmen klappen könnte. Und was würdest du sagen, wären Formate für Unternehmen, die auf Clubhouse funktionieren würden?
Ich kann mir gut vorstellen, wenn man halt eben so aus der Perspektive Clubhouse in Ergänzung zum Corporate Podcast denkt, dass man im Anschluss einer Podcast-Folge, die rausgegangen ist, ein Q&A macht und irgendwie Fragen, die offen geblieben sind, beantwortet, die Community einlädt, einfach so eine Nachdiskussion dieser Podcast-Folge zu machen. Ich finde es ganz spannend, da habe ich nämlich in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal drüber nachgedacht. Es gab vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren mal einen Podcast von Sascha Lobo, der im Spiegel eine Kolumne regelmäßig veröffentlicht hat und dann im Endeffekt eine Podcast-Folge zu diesen Kommentaren gemacht hat. Also er hat sich dann so ein paar rausgepickt, hat die nochmal aufgearbeitet, hat dann auch zu Kritik Stellung genommen, hat das nochmal eingearbeitet oder ja aufgearbeitet und das halt eben in Podcast-Form. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch sowas, wenn es da schon Clubhouse gegeben hätte, vielleicht auf Clubhouse hätte stattfinden können, um wirklich in den direkten Austausch mit den Leuten zu gehen. Und wenn man davon ausgeht, der Corporate Podcast ist ein Mittel, um ja Nähe vom Unternehmen zu seinen Kunden, zu seiner Zielgruppe zu schaffen, dann ist Clubhouse dann nochmal der nächste Schritt, um noch viel mehr Nähe und um noch mehr direkten Austausch herzustellen. Oder, also was ich auch letztens, das fand ich auch sehr cool, von den Podstars, über die haben wir auch schon gesprochen, die sowieso mega coole Sachen machen, da die Jungs und Mädels in Hamburg zum Thema Podcast. Die hatten ihre neue Podcast-Studienergebnisse via Clubhouse vorgestellt, hatten da ein bisschen drüber geredet und haben parallel eine LinkedIn-Gruppe aufgesetzt und haben dann gesagt, hey, alle Fragen, die vielleicht im Endeffekt noch auftauchen, kommt in unsere LinkedIn-Gruppe zum Thema Podcast, stellt die da und wir beantworten die super gerne. Hatte nicht nur den Vorteil, dass man im Endeffekt auch so eine kleine Conversion Rate irgendwie sehen konnte von, ich glaube, so um die 1000 Leute, die in diesem Podcast-Talk waren, zu, als ich das letzte Mal geschaut habe, 150 Leuten, die in dieser LinkedIn-Gruppe sind.
Oh wow, okay. Ja, da ist auf jeden Fall mal eine Grundlage, mit der man dann arbeiten kann. Ne?
Genau, und das finde ich eine krasse Rate tatsächlich auch. Und der andere Vorteil ist natürlich auch, dass man sich da eben eine greifbare Community aufbaut, was ja halt eben für Unternehmen, die einen Podcast machen, eine super wertvolle Geschichte ist. So bisher war es so, ich konnte am Ende meiner Folge sagen, hey, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt doch an die Mailadresse, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Und dann war das irgendwie noch mega kompliziert, dass man da dann erstmal auf die Shownotes und dann auf die Mailadresse oder wo auch immer hinklicken musste. Und jetzt mache ich einfach einen Clubhouse auf und spreche mit den Leuten. Das ist natürlich aus Unternehmenssicht, da muss man sich schon sehr öffnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Unternehmen gibt, die da erstmal Hemmungen haben oder die das natürlich auch erstmal absegnen lassen müssen, weil das ja auch in einem strategischen Prozess irgendwie eingearbeitet werden muss. Aber wenn man einfach mal hands-on denkt und sagt, hey, wir machen jetzt einfach mal und probieren mal aus, dann kann das Clubhouse eine sehr coole Ergänzung zu dem Corporate Podcast sein.
Genau, so eine Bereicherung kann das dann sein, ne? Zu dem, ich sag jetzt mal klassischen Podcast, weil klassisch ist eher das Radio. Und dass man jetzt schon über klassisch Podcast redet, ist halt irgendwie paradox für mich. Aber definitiv ist so der neue, freshe, shining star momentan Clubhouse. Und wegen den Formaten, ich denke auch, dass es dann so, so zum Beispiel bei Twitter probiert das immer wieder gerne aus bei so Sport-Live-Events. Das heißt, wenn irgendwo, weiß ich nicht, WM ist, Fußballspiel, NFL, Eishockey oder ein Tennisspiel als Beispiel, schalten die dann nämlich immer so ein Feed frei, wo du dich nämlich genau über sowas dann kommunizieren kannst. Halt in 260 Zeichen in dem Fall. Und bei Clubhouse könnte das ja auch genauso sein, dass dann der Moderator einen weiteren Moderator hätte. Der eine moderiert quasi das Fußballspiel und der andere moderiert das Clubhouse, wo dann nämlich Fans von beiden Teams quasi dann ihre Meinung abgeben können, während das Live-Spiel vonstatten geht. Ob das dann zwischen den Pausen ist, davor, danach oder währenddessen, sei mal dahingestellt. Und ich finde auch generell, alles, was live gestreamt werden kann, könnte auch gleichzeitig ein Drop-In-Feature haben mit dem Audio für Clubhouse. Ja. Als Beispiel, ja, die ganzen Streamer, ob das jetzt ein Gamer ist, ob das ein Produkt, was da gerade gebaut wird, oder DIY, dass du da gerade in deiner Werkstatt stehst. Normalerweise kennen wir das ja, dass dann geschrieben wird. Dann hast du dann Twitch oder YouTube oder dein Twitter-Feed offen oder alle drei sogar, und dann gehst du auf die Fragen ein. Aber was wäre, wenn du die Fragen nicht mehr lesen musst und kuratieren müsstest, sondern du siehst, ah, da hebt jemand die Hand und stellt irgendeine Frage und interagierst damit halt extrem nahbar und direkter als jetzt auf so ein geschriebenes Wort. Und meiner Meinung nach ist das Audio-Drop-In-Feature hier das Killer-Feature. Und zwar, selbst wenn es Clubhouse in einem halben Jahr nach dem Hype gar nicht mehr geben würde oder die aufgekauft werden von irgendeinem Großen, finde ich, hat es uns gezeigt, wie machtvoll dieses Drop-In-Feature sein kann mit dem Audio. Und zwar könnte das nämlich von allen anderen als Feature-Set in deren Apps integriert werden können. Ich kann mir vorstellen, wenn Instagram ja Snapchat geklont hat oder IGTV und hast du nicht gesehen und sich das alles aneignet und selber ein Messenger werden möchte, worüber Leute dann schreiben, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann einfach ein Audio-Drop-In-Feature entwickeln, was nämlich dann für die Instagram-Community funktioniert. Das gleiche für Twitter, wo die jetzt mit Places dran arbeiten, dann WhatsApp und so weiter und so fort. Und ich finde, dass das nämlich genau das, was Clubhouse richtig macht, ist nämlich das, was die nämlich weglassen. Sprich, die Hemmschwelle, irgendwas in Audio festzuhalten, dass man den Gegenüber sieht und man selber gesehen wird und alle anderen, die im Raum sind. Dann das geschriebene Wort, dass ich mich dann nicht irgendwie verbalisieren muss und irgendwie eloquent wirken möchte, obwohl ich es gar nicht bin. Oder alle anderen Gäste, die da sind, schreiben viel eloquenter und dann möchte ich das nicht. Oder eben, dass ich dann mit Images arbeiten müsste, wie es halt die ganzen anderen Social-Media-Plattformen machen. Und das ist nämlich das Größte, der Verzicht auf all das, was ich gerade aufgezählt habe, was Clubhouse halt so im Moment noch einzigartig macht, ja, in dieser ganzen minimalistischen Anordnung des Feature-Sets.
Ja, das finde ich auch total spannend, gerade eben dieses, es ist auf das Minimalste reduziert, man braucht nichts anderes. Das macht es halt eben so besonders. Wenn die jetzt irgendwann da eine Chat-Funktion einbauen oder die Möglichkeit, GIFs oder Bilder zu schicken oder so, dann ist es vorbei, dann gehen die Leute wieder weg. Aber das Coole daran ist wirklich, dass es halt gerade nur dieses, es funktioniert nur im Moment, es funktioniert nur über die Stimme und halt klar über ein kleines Foto, über deinen Namen, den du da eingibst. Aber das war es halt einfach und das ist gerade das, was wir, glaube ich, im Moment auch so brauchen und auch diese Live-Funktion, sodass du jetzt auch sagst, wenn man zum Beispiel einen Twitch-Stream hat oder so und parallel halt so ein Live-Drop-In bei Clubhouse machen würde, diese Live-Funktion ist ja auch das, was uns gerade irgendwie fehlt. Wir können uns nicht mehr wirklich treffen mit den Leuten, wir sehen niemanden mehr. Und so ein Live-Event wie, ja, sei das halt ein Streaming von einem Game oder sei das ein Fußballspiel oder so, das hat ja immer ein Wahnsinns-Zusammengehörigkeitsgefühl geschafft. So, wir waren definitiv, hier jetzt alle zusammen, wir sitzen alle im selben Boot. Und das wird durch eine Live-Kommunikation noch mal viel mehr verstärkt als vielleicht über ein Podcast-Thema, das ich mir zwar auch wie viele anderen anhören kann, aber in irgendeinem anderen Moment, wo ich dann nicht mehr sprechen kann, hey, so wie das früher manchmal in der Schule war, also da kam dann abends, weiß ich nicht, um 2015 haben wir alle, was weiß ich, DSDS oder so geguckt und am nächsten Tag haben wir uns drüber unterhalten, das gibt's ja heute gar nicht mehr, also da guckt jeder seine Netflix-Serien, wann immer es ihm passt und hey, vielleicht zufällig haben wir dann mal beide dieselbe Serie gesehen und können uns drüber unterhalten, aber du vor einem Jahr und ich letzte Woche, und so dieses Live-Moment, so dass wir alle in diesem Moment gemeinsam da sind, das macht Clubhouse eben auch so wertvoll und so einzigartig und so passend gerade zu unserer Zeit, in der wir sind.
Was macht Clubhouse aktuell falsch?
Ich glaube, also die Monetarisierung ist immer noch eine schwierige Frage, aber weil ich mich auch mit so ganz diesen ganzen Investoren und Geldsachen nicht so gut auskenne, will ich da gar nicht so viel zu sagen. Die andere Sache ist natürlich, sie sind gerade noch sehr exklusiv. Wir haben schon drüber gesprochen, es gibt es nur auf dem iPhone. Ich habe es vorher noch mal gegoogelt. Nur 20% der Leute in Deutschland besitzen ein iPhone. Das heißt, 80% sind schon mal kategorisch ausgeschlossen. Das mindert das Potenzial nicht unbedingt, weil es soll ja eine Android-App kommen und es sollen dann auch alle Zugang dazu bekommen. Aber ich glaube, wir laufen irgendwie Gefahr, das auch zu sehr zu überschätzen. So wir hier in unserer Online-Marketing-Digital-Bubble, in der wir uns befinden. Wir sind jetzt einmal von LinkedIn rüber geswitcht zu Clubhouse und machen halt irgendwie das, was wir da geschrieben hätten, jetzt halt live. Das ist auch cool und ich bin auch großer Fan und will das gar nicht zu kleinreden. Aber ich glaube auch, dass man halt sich bewusst machen muss, okay, es sind halt wirklich wenige Leute, die sich sehr in ihrer eigenen Bubble befinden, die da sind. Und das ist halt so, für mich persönlich ist Clubhouse gerade voll relevant und super cool. Und wenn ich zum Beispiel meiner besten Freundin, die Lehramt studiert und Lehrerin ist, von Clubhouse erzähle und sage, ich habe da einen Talk gehört von Philipp Westermeier und Tarek Müller und das war total cool. Und die guckt mich an und wüsste überhaupt nicht, von wem ich eigentlich spreche. Obwohl sie, wenn ich mir das dann so vorstelle, natürlich auch als junge, kaufkräftige, gebildete Frau absolut Podcast-Zielgruppe wäre oder den typischen Podcast-Hörer ziemlich gut repräsentiert, wobei dann halt eben Clubhouse im selben Moment für sie überhaupt keine Rolle spielt, soll quasi sagen, diese Exklusivität und dieser Boom, zwar in unserer kleinen Blase, aber glaube ich für die große, breite Gesellschaft ist das nochmal eine andere Geschichte.
Diese ganze Bubble-Geschichte, das ist mir halt auch total aufgefallen. Alles, was auf LinkedIn ging, wurde dann von Text in Audio, wie du es gesagt hast. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie mein LinkedIn-Feed total ruhig war. Für nicht nur mehrere Stunden, sondern das waren Tage gefühlt. Und langsam kamen die dann halt wieder so als Wechselwirkung, dass dann nämlich die Leute auf LinkedIn gesagt haben, dass sie jetzt auf Clubhouse sind und da nämlich diese Räume erstellt haben. Und das war dann nämlich eine Wechselwirkung, die ich festgestellt habe, dass dann nämlich zum Beispiel, sage ich mal, ein Blogartikel in Kurzform dann auf LinkedIn gepostet worden ist und wenig später kam dann die Idee, okay, lass uns ein Clubhouse daraus machen. Dann gab es da die Termine, dass man dann von LinkedIn Bescheid bekommt, was dann auf Clubhouse passiert, dass dann nämlich diese Social-Media-Plattformen ineinander gegriffen haben. Und ich bin gespannt, ob es in Zukunft so eine Art Anbindung gibt, dass es halt Sinn macht, dass man irgendwo sagt, es gibt gewisse Schnittstellen, dann kann ich nämlich mein Clubhouse-Raum teilen. Weil aktuell ist es ja auch nur so, dass du quasi nach Twitter raus tweeten kannst mit deinem Link. Und genau. Ich bin mal gespannt, ob
und
das
Instagram,
dann
ne?
Exakt. Und was auch interessant ist, du kannst halt direkt in deinem persönlichen, also in deinem privaten Kalender, kannst du ja direkt diesen Clubhouse dir hinterlegen. Und ich bin einfach mal gespannt, aus Sicht so von dem ganzen Development, wo die sich dann befinden werden in den nächsten zwei Quartalen als Beispiel, inwiefern sie das dann eventuell öffnen, um dann nämlich noch weiter nach außen treten zu können. Und die Android-App ist definitiv ein erster wichtiger Schritt, um eben genau diese 80% eventuell erreichen zu können. Und soweit ich weiß, ist das nämlich so geplant, dass sie das jetzt auf der Liste haben, aber das wird locker noch mindestens ein halbes Jahr dauern.
Das wird noch dauern, ja.
Und bis dahin, ja, ist es eben noch iOS-only und dann bin ich gespannt, inwiefern sich das noch tragen kann. Und Ja, mir ist dann halt auch aufgefallen, dass dann erstmal alle Business-Leute und komplett gefühlt LinkedIn da drin ist und wir dann halt in so einer Bubble drin sind. Und jetzt stückweise merke ich, wie auch noch andere, also in meinen Augen kleineren Bubbles, weil ich selber nicht da drin bin, aber in deren Augen mega groß, zum Beispiel so Gaming, Musik, Film und mehr so auch private Leute, die ich so noch nicht in irgendeine Bubble zuordnen könnte bisher. Und da ist es mega interessant, dass ich das jetzt schon langsam wie so Äderchen nach außen bewegt, weil das immer wieder pulsiert. Immer wieder hört man davon. Und dann kommen Nachrichtenmoderatoren, die man eigentlich aus Fernsehnachrichten oder Radionachrichten kennt, die nämlich dann sich im Clubhouse gerade einen Raum geöffnet haben und dann merken, oh, wir machen den von 12 bis 13 Uhr, aber kurz vor 13 Uhr kam noch mal ein Drittel mehr Leute rein. Das heißt, die lernen auch gerade mit diesem Format, wie die sich einpendeln können, zusätzlich zu ihren jetzigen Formaten. Und würdest du da empfehlen, eher jetzt auf Podcast zu setzen oder auf Clubhouse?
Boah, schwierige Frage. Ich glaube, die typische Antwort ist immer, kommt drauf an. Wenn, ich versuche es mal aus Unternehmenssicht zu denken, weil wir hier ja immer noch das große Käppchen Corporate- oder Unternehmenspodcast aufhaben. Langfristig würde ich eher auf Podcast setzen, weil eben der große Vorteil on demand, ich kann es mir dann anhören, wann es mir passt und kann mir die Info dann holen, wenn ich gerade Zeit und Lust darauf habe, das langfristig sinnvollere Feature ist. Und weil ich glaube, dass dieser erste Hype, man sieht es ja irgendwie auch schon nach 2 Wochen, so am ersten Wochenende, als plötzlich alle da waren, haben wir bis tief in die Nacht in den Clubhäusern rumgehangen. Das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gelegt. Es professionalisiert sich auch auf Clubhouse und es wird geplanter, wie du auch eben schon gesagt hast. Man sieht dann plötzlich auf LinkedIn-Posts, hey, wir sind dann und dann im Clubhouse, sprechen da und darüber, kommt auch vorbei. Aber langfristig ist, glaube ich, der Podcast doch der schlauere und einfach auch schon professionalisiertere Weg. Ich nehme mir natürlich ein Stück dieser Dynamik im Podcast, weil ich vorgeplant mit 2 oder 3 Leuten spreche und dann nicht noch jemanden dazuschalten kann, der vielleicht noch mal eine ganz andere Perspektive oder einen neuen Input gibt. Aber ich glaube, dieses Geplante und dieses Vorhersehbare, um nochmal ganz zum Anfang von unserem Gespräch zu kommen, als wir über Joe Rogan und Co. gesprochen haben, dieses Geplante, das mögen wir ja irgendwie auch. Und das ist auch gerade aus Unternehmensperspektive total wichtig, wenn wir einen Podcast entwickeln, wenn wir ein Konzept aufsetzen, wenn wir Gesprächsleitfäden überlegen, dann muss das irgendwie geplant sein, weil Unternehmen eine gewisse Vorhersehbarkeit haben wollen. Und die gibt es im Clubhouse ja einfach nicht so gut, weil irgendwelche Fragen gestellt werden können, die halt dann eben die Leute vielleicht auch ein bisschen in die Bredouille bringen. Und wo man dann denkt, so, oh je, jetzt eigentlich würde ich mich lieber abschalten und nochmal drüber nachdenken oder diesen Part im Podcast lieber rausschneiden. Deswegen, ja, langfristig oder so als Basis ist auf jeden Fall der Corporate Podcast der bessere, in Anführungsstrichen, Kanal. Aber das Clubhouse kann eine super coole Ergänzung sein, um halt, ja, die Nachteile, die wir beim Podcast noch haben. Wir haben so ein bisschen angesprochen, Community Building. Wie kann ich denn mit meinen Leuten, die mir jede Woche oder wann auch immer ich veröffentliche, zuhören, wie kann ich denn mit denen mal in Kontakt treten? Ich weiß das ja gar nicht, wenn mir da zuhört. Und vielleicht mache ich einfach mal eine Live-Session bei Clubhouse und guck mal, wie die Leute so unterwegs sind. Guck mal, ob die irgendwann abspringen. Guck mal, ob es Fragen gibt, die dazu gestellt werden. Oder ich mache eben so eine Geschichte wie, ich erstelle mir diese LinkedIn-Gruppe und versuche die Leute auf eine andere Art und Weise abzuholen und noch nahbarer für sie zu sein.
Clubhouse hat mir in gewisser Weise gezeigt, was ich an Podcast mag. Und zwar ist es die Struktur, die du auch angesprochen hast. Ich mag das. Ich mag auch vor allen Dingen dann die Qualität. Und ich meine nicht nur die hörbare Qualität anhand von Technik, sondern das, worüber gesprochen wird. Und in gewisser Weise mag ich sogar auch, dass weniger Stimmen in dem Podcast sind. Und ich sag mal auch die Gleichbleibenden, die ich halt bisher vertraue und kenne. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die Clubhouse extrem gut macht und mich halt zum Fan gemacht hat, dass ich da immer wieder gerne reinhöre und auch in Zukunft gucke, wie kann ich das für mich nutzen, sowohl als Konsument als auch Produzent, ist es halt eben diese Community-Frage. Sprich, wie kann ich mit Menschen interagieren, mit denen ich interagieren möchte und die halt auch meine gewisse Zuhörerschaft bilden. Weil genau die sind ja auch die Leute, die nämlich dann das Feedback und Input geben können, damit du selber nicht nur besser wirst, sondern auch merkst, was gut angekommen ist, was weniger gut angekommen ist und die sich ja auch integrieren lassen möchten, weil sie dir nämlich schon etwas länger folgen oder deine Ansichten teilen und die Themen mögen, worüber du das bringst. Und auf der anderen Seite hatte ich schon ziemlich früh so diese romantische Vorstellung, wie cool wäre das, wenn ich mal einen Live-Podcast machen würde. Also noch vor Clubhouse. So eben wie ein Live-YouTube-Video. Aber nun mal als Live-Podcast. Und ich wiederum, blauäugig habe ich mir das so vorgestellt, natürlich in einem Raum, wo dann die Gäste sind und dann ist das eine Art Meet and Greet. Und ich wurde ein bisschen ernüchtert und zwar hat mir Clubhouse nämlich auch gezeigt, nicht nur, was ich an Podcasts schätze, sondern was mir am Anfang komisch vorkam an Clubhouse. Und zwar mit der romantischen Vorstellung, dass sich nämlich jeder melden konnte, kam nämlich zum einen, dass dann jemand dann die Hand hebt, eine Frage stellt und man hört ihn fast gar nicht, weil er oder sie gerade am Auto fahren war. Ja. Und dann wiederum ruft nämlich dann Kopfkino bei mir aus, dass er oder sie lieber mal die Augen und die Aufmerksamkeit am Steuer haben sollte und er oder sie war definitiv kein Beifahrer, weil es wurde gesagt, dass gerade am Steuer gesetzt wird, dass man sowas machen kann. Da fand ich das qualitativ einmal ein bisschen schwer nachvollziehbar mitzukommen. Und auf der anderen Seite war das so eine Frage, wohin führt das? Mhm. Wenn eben auch alle gebückt nur noch aufs Handy gucken und nicht mehr auf der Straße, nicht mehr auf die Werbung an den Litfaßsäulen und sich da halt alles abspielt. Die andere Sache, die ich dann vergleiche, ist mit einem Buch. Und zwar, wenn sich ein Autor oder eine Autorin da hinsetzt und ein Buch verfasst. Und angenommen, ein Buch hat über 300 Seiten. Das heißt, an Werktagen, die wir im Jahr haben, sind es ungefähr 255. Und wir würden jetzt jeden Tag eine Seite für dieses Buch schreiben. Dann wären wir ja noch nicht mal in einem Jahr fertig, weil dann bekommst du das Manuskript wieder, dann editieren und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Buch dauert 1 bis 2 Jahre. Jeder Satz, jeder Punkt, der gesetzt worden ist, der sitzt. Da wurde Gedanken investiert, dass das alles passt und sich rund anhört und klingt beim Lesen. Und so vergleiche ich gerade den Podcast noch, weil nämlich jemand sich die Zeit genommen hat, bevor der Podcast anfängt, eine Struktur zu erarbeiten, also bei denen, den wir jetzt hier gerade angesprochen haben, die Großen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und die funktionieren trotzdem. Und dann hat das so den gewissen Lapidar-Charakter. Aber dazu komme ich gleich. Und ich meine nämlich die eher für mich wie ein Buch wirken. Dass dann nämlich dann auch Gäste eingeladen werden, die sich mit der Thematik längerfristig beschäftigen und sich darauf einlassen, eben für diese 1 bis 2 Stunden im Podcast strukturiertes Material als Mehrwert geben zu können. Aktuell habe ich noch den Eindruck, dass wir noch in so einer frühen Phase bei Clubhouse sind, dass sich sehr viele Räume, wo ich mich befunden habe, eher einem Blogartikel ähneln. Das ist dann nämlich, bei der Headline fängt das schon an. Sie ist eher clickable. Das heißt, die Aufmerksamkeit bekomme ich durch die 60 Zeichen, mit oder ohne Emojis, mit oder ohne der Deutschlandflagge oder der schweizerischen oder österreichischen, dass ich weiß, hier wird auf jeden Fall eine Sprache gesprochen, die ich verstehe. Und dann ist der mehr oder weniger strukturiert, mehr oder weniger moderiert und mehr oder weniger interessant durch die Fragen, die eingespielt werden. Und das sind wirklich jetzt erstmal nur meine ersten Ansätze und Erfahrungen, die ich seit 2 Wochen habe. Mhm. Und merke dennoch, es professionalisiert sich, es wird besser moderiert, es werden Themen getroffen, die nicht nochmal zum 60. Mal durchgekaut werden, sondern Ansätze gefunden werden, um Serien daraus zu machen. Und deswegen ist es aktuell noch so bei mir, ein Buch ist ein Podcast und ein Blogartikel ist ein Clubhouse-Raum, wie der momentan vorgefunden wird. Und wenn dann beides voneinander lernen kann, finde ich, kann sich das auch beides die Hand geben und parallel existieren.
Ja.
Weil der Podcast killt nicht den Clubhouse und Clubhouse killt nicht den Podcast. Genauso wie es wir auch mit dem Radio und dem Fernsehen haben, so wie YouTube, Twitter und einer Zeitung, die du immer noch hier vorfinden kannst und dir durchlesen kannst. Deswegen ist es dann halt immer so eine Sache dieser Abwegigkeit.
Ja, voll. Wir haben ja auch einfach verschiedene Bedürfnisse, ne? Gerade wenn man Clubhouse und Podcast im Vergleich sieht. Bei Clubhouse, da ist mir vielleicht gerade akut langweilig oder ich habe Zeit oder es ploppt eine Push-Nachricht auf und ich sehe, wow, das interessiert mich total. Hier hat sich Thomas Gottschalk auch gerade eingeschaltet, da höre ich doch mal zu. Und der Podcast ist schon noch ein bisschen geplanter, weil ich mir vielleicht auch mit einem super Feature, das es ja jetzt bei Spotify auch gibt, eine Folge speichern kann und merken kann. Und wenn ich jetzt weiß, hey, heute Abend, da mache ich mal eine Runde Sport, dann höre ich mir das dabei an. Und deswegen ist diese Koexistenz, glaube ich, sehr wahrscheinlich im weiteren Verlauf, wie sich Podcast und Clubhouse verhalten werden. Und auch der Punkt, den du angesprochen hast mit der Qualität, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und das habe ich auch in einem Raum, ist mir das besonders aufgefallen bei Clubhouse, bei dem ich zugehört habe. Das Thema, mega interessant, auch wieder irgendwas mit Podcast gewesen, da springe ich sowieso drauf an. Und dann hatte der eine von beiden Speakern anscheinend ein relativ gutes Setup. Ich weiß nicht, ob er Kopfhörer hatte, wie auch immer. Das kann man ja dann auch, wollte ich jetzt auch nicht fragen, war dann auch doof. Aber der hat sich gut angehört und der andere war total leise. Und ich bin das halt eben vom Podcast gewohnt. Ich mache mir meine Kopfhörer ins Ohr, ich stecke mir dann mein Smartphone in die Hosentasche und gehe dann irgendwie vielleicht draußen eine Runde spazieren. Und ich hätte da die ganze Zeit laut und leise machen müssen, um irgendwie folgen zu können. Weil entweder hat mich der eine total angeschrien oder ich habe den anderen gar nicht richtig gehört. Und das war tatsächlich anstrengend zuzuhören, weil das überhaupt kein, das war kein angenehmes Hörerlebnis. Und auch gerade sowas, wenn man das vielleicht nochmal auf Unternehmensperspektive dann richtet, das kann ein Unternehmen nicht machen. Mit so einer Horror-Audioqualität braucht irgendein Unternehmen, das etwas von sich hält, nicht um die Ecke kommen. Und genauso ist tatsächlich auch so dieses, dafür, dass Clubhouse eine Audio-App ist, ist es doch noch sehr visuell. Also wenn ich meine zwei Sprecher habe, dann kann ich unterscheiden, okay, der eine ist der ein bisschen zu leise spricht und der andere ist der ein bisschen zu laut spricht. Aber angenommen, ich habe drei Moderatoren und noch zwei Gäste und dann irgendwie noch fünf Leute, die nach und nach aus dem Publikum auf die Stage geholt werden. Woher soll ich denn wissen, wer spricht? Das ist ja bei einem Podcast, wenn ich dann vielleicht einen Talk mit drei oder vier Leuten desselben Geschlechts habe, schon schwer nachzuvollziehen, wer redet denn jetzt gerade und da den Überblick zu behalten. Und bei Clubhouse ist es noch mal schwieriger, weil ich die Leute gar nicht kenne. Und dafür, dass ich eigentlich nur zuhören will und es vielleicht auch vom Podcast gewohnt bin, nebenbei was anderes zu machen, muss ich bei Clubhouse doch sehr oft gucken, wer redet gerade. Und ich bin natürlich auch interessiert, weil ich auch schauen will, hey, wer ist das denn? Was hat der so in seiner Bio stehen? Ist das jemand, dem ich vielleicht folgen kann, der dann weiter an coolen Talks teilnimmt? Also so dieses Audio-Only, mega cool. Aber da stecken natürlich auch so ein paar Schwierigkeiten noch drin, die ja halt einfach aus den Audio-Only-Gegebenheiten auch schwer zu lösen sind.
Du hast gerade Bilder in meinem Kopf hochprojiziert, die sich nämlich decken mit der Erfahrung, die ich auch nämlich gemacht habe. Und mir ist als User Experience Designer auch Folgendes aufgefallen. Und unabhängig jetzt von dem Design innerhalb der App, sondern ich spreche von der User Experience außerhalb der App, sprich, wie du dein iPhone momentan noch hältst. Und zwar, stell dir mal vor, als Snapchat rauskam mit den Snaps, die dann irgendwann mal Stories wurden. Du hältst das halt vor dir wie so eine Art Vlogger oder Vloggerin und dann nimmst du dich ja dabei auf. Aber wenn du das draußen machst, brauchst du ja halt ein gewisses Standing, Mut, Selbstvertrauen, dass du dich nämlich dabei filmst, wie du für jemand anderen den Content quasi gerade einsprichst, egal wo du gerade bist. Clubhouse hältst du an deinem Ohr, lauscht und kannst reden, wenn du drangenommen wirst, als wenn das ein normales Telefonatgespräch wäre.
Ja, stimmt. Oder du hast deine Kopfhörer und ja, genau, mit denen man so telefoniert, ja.
Genau, als ob man telefoniert, weil das ja jetzt akzeptiert ist, dass wenn du mit kabellosen Kopfhörern draußen rumgehst und mit dir selber redest, dann weiß man, ah, okay, er oder sie führen nicht Selbstgespräche, sondern da findet gerade ein Telefonat statt. So gern ich auch diese Experience von außen sehe, ist es vielleicht wieder diese romantische Vorstellung, dass man es eben so einfach machen kann. Aber wie kommt das dann wiederum auf der Tonspur, also nach außen hin, wie wirkt das dann, wenn dann nämlich 500 Leute dir dabei zuhören, wie du im Park spazieren gehst, wo ganz viele andere Geräuschkulisse reinkommen können, um dann deinen Talk da führen zu können oder deine Frage oder Antwort geben zu können. Ich vermute einfach mal, der nächste Step könnte rein softwaremäßig gelöst werden, weil mein Podcast-Client bietet zum Beispiel an, neben der zweifachen Geschwindigkeit, dass er die Pausen wegkürzen kann. Also, dass du eben diese Atmung und Pausen getrimmt hast, damit es halt noch flüssiger rübergeht. Das andere Feature ist, wenn jemand zu leise spricht und oder ein schlechtes Mikrofon hat, dann kann er die Höhen boosten. Das heißt, du hörst das, als ob er ein relativ gutes Mikrofon hätte, obwohl die Audioqualität nicht so gut ist. Und das geht bei manchen ziemlich gut und bei manchen funktioniert das weniger gut. Stell dir mal vor, Clubhouse macht im Unterbau ein Feature rein, das erkennt, wer da gerade spricht und pegelt dann nämlich diese Audiospur für ihn ein. Oder macht nämlich so eine Art Geräuschunterdrückung, dass eben alles drumherum unterdrückt wird, um es nämlich dann noch professioneller wirken, hörbar machen zu können, damit nämlich dann Corporate zum Beispiel meinen, wir machen jetzt eine Clubhouse-Session und müssen uns über das Thema weniger bis gar keine Gedanken machen.
Ja, total. Das hätte mir in diesem einen besorgten Talk auf jeden Fall sehr viel mehr Hörerlebnis gegeben, wenn sich das einfach angenehm angehört hätte. Was ist ja tatsächlich so. Es gibt mittlerweile so viele private Podcasts oder Podcasts von berühmten Personen als auch Corporate Podcasts. Und wenn da plötzlich einer um die Ecke kommt und hat ein schlechtes Mikrofon und das klingt irgendwie rauschig und hallig, damit braucht man den Leuten jetzt nicht mehr kommen. Die sind Audioqualität gewohnt. Und wenn es dann plötzlich heißt, Unternehmen XY hat da was veröffentlicht und das klingt aber furchtbar, selbst wenn der Inhalt gut ist, das hört sich keiner an. Also da muss man sowohl natürlich als Privatperson als auch vor allem die Unternehmen darauf achten, dass da einfach eine gewisse eine gewisse Basis da ist, die dem Ganzen die Qualität gibt, die ihm auch gebührt.
Kann ich nur unterschreiben und da merkt man halt wieder, wie wichtig Audio ist und dass die Qualität on point sein müsste, weil nämlich du kannst dir ein YouTube-Video angucken und da kann die Qualität miserabel sein von der Bildwahl her. Aber wenn das Audio sitzt, dann gucke ich mir das trotzdem an, weil ich nämlich gern hören möchte, was er oder sie mir quasi näher bringen möchten. Ja. Und andersrum, wenn aber das Bild top ist, 4K auf deinem OLED-Fernseher von mir aus, aber der Ton nicht sitzt, dann guck ich mir was anderes an, weil ich weiß, ich kriege dann die Info eben bei dieser Flut an Content schon woanders her. Und umso wichtiger ist es dann halt, ich denke mal, die nächsten Steps auch zu gehen, dass auch vielleicht dann beide Seiten sich ein bisschen, professionalisieren, in dem Sinne, dass dann die Geräte, mit denen das benutzt wird und die Software dahingehend einwirken kann, dass wenn man eben nur einen Eindruck schaffen kann an Sinnen, und das wäre in dem Fall jetzt das Ohr, dass dann nämlich die Software und die Hardware Hand in Hand gehen, dass dann nämlich in Clubhouse für beide Seiten, sowohl für den Zuhörer, den Fragesteller als auch den Moderator gewährleistet ist, dass das on point ist. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall eine ziemlich ausgereifte Beta-Phase mit Clubhouse bisher mitmachen können. Und ich bin beeindruckt, wie es aufgenommen worden ist. Und ich bin Fan, ich höre mir das gerne an. Ich sehe auch, wenn du mal live bist, wo du gerade drinne bist und spiel dann mit dem Gedanken, könnte mich das auch interessieren? Oder aus dem Grunde, machen wir da mal was zusammen auf diesem Format. Da haben sich ja jetzt auch schon Dynamiken entwickelt, die in einem, ich sag jetzt mal, statischen Podcast, wie wir ihn kennen, eben nicht so schnell passieren, aber die Möglichkeit gegeben wird, in Zukunft passieren zu können, eben wegen diesem Audio on Demand, dass ich es halt hören kann, wann und wo ich möchte und vor allen Dingen auch nachhören kann. Siehst du da Potenzial, dass auch Clubhouse eventuell Funktionalitäten und Gewohnheiten von einem Podcast integrieren können?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade diesen Punkt, man kann total schnell und unverhofft irgendwie voneinander lernen oder durch eine Push-Nachricht in einen super Raum gebracht werden. So, das ist tatsächlich ja eine Sache, die bei Podcasts irgendwie immer noch schwierig ist, wenn man schaut, wie funktioniert der Empfehlungsalgorithmus auf Apple Podcasts. Da haben auch kleinere Podcaster irgendwie die Chance, sichtbar zu werden, weil es halt um ein relatives Wachstum geht, dass man in diese neu auf Apple Podcasts Charts kommt. Aber für alle kleinen Podcasts ist es ja auch wahnsinnig schwer, überhaupt erstmal eine gewisse Reichweite und eine gewisse Sichtbarkeit aufzubauen. Und da ist Clubhouse ja gerade eine total coole oder ein total gutes Beispiel, wie man auch vielleicht als kleiner Podcaster große Leute erreichen kann, wenn man selbst irgendwie viel teilnimmt, wenn man verstanden hat, hey, wie funktioniert das denn eigentlich mit den Speakern und den Followern und der großen Audience unten? Und wenn ich mal irgendwo spreche, dann sehe ich, hey, auf einmal meine Followerschaft, die vergrößert sich total stark, einfach weil ich kurz in einem Raum präsent gewesen bin. Wenn man da so ein bisschen verstanden hat, wie die App funktioniert, kann da gerade in puncto Reichweite für kleine Podcaster, glaube ich, viel drin sein. Oder auch wenn man sich so den Suchalgorithmus oder die Suchfunktion bei Clubhouse anguckt, das finde ich auch total spannend, wie simpel das gerade noch funktioniert. Ich hatte eben noch mal geschaut, so wie viele Follower hat denn gerade ein Thomas Gottschalk und ein Joko Winterscheid auf Clubhouse und habe Thomas Gottschalk gesucht und dann kommt einmal sein Profil und zwei Fake-Profile und dann kommt irgendwie eine Frau, die in ihrer Biografie irgendwie Thomas Gottschalk drinstehen hat. Warum auch immer, das habe ich jetzt nicht mehr nachvollzogen.
Interessant.
Aber die kam halt an vierter Stelle. Und das ist ja auch total crazy, dass diese Verschlagwortung da noch so simpel funktioniert, dass man einfach ja Thomas Gottschalk oder Podcast-Experte oder was auch immer in seine Bio schreiben kann, um dann halt gefunden zu werden. Das fehlt ja den Podcasts auf den Streaming-Plattformen noch so ein bisschen. Und deswegen, ja, glaube ich, dass in puncto Reichweite da noch einiges passieren kann auf Clubhouse, was rein podcastmäßig nicht möglich gewesen wäre.
Ja, guter Punkt, definitiv. Ich erwische mich auch gerade dabei, wie ich darüber nachgedacht habe, als ich nämlich zum Beispiel diesen Podcast gestartet habe und mit sowas wie Anchor, die halt ein Aggregator sind dafür, dass sie dich dann durchfiltern, ob das jetzt Spotify ist und die ganzen Podcatchers deinen Podcast etablieren und hochladen. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und so weiter und so fort. Mich würde dann nämlich jetzt interessieren, weil du das nämlich so als Reichweitengenerierung auch angesprochen hast bei Clubhouse, was extrem krass momentan noch ist, eben weil es noch so neu ist und es noch nicht irgendwie noch sehr viel organisch funktioniert und eben noch wenig mit Paywalls und hast du nicht gesehen. Welche Plattform, unabhängig jetzt von Clubhouse, findest du, ist so das Zugpferd, wo dein Podcast, wenn man jetzt einen starten würde, auf jeden Fall vertreten sein müsste?
Kommt sehr stark auf die Zielgruppe an. Ich glaube, dass im ersten Schritt LinkedIn eine sehr gute Anlaufstelle ist, weil da potenziell einfach auch die typische Podcast-Zielgruppe unterwegs ist. Wenn man sich vor Augen führt, wie sieht der typische Hörer aus? Der ist relativ jung, der ist gebildet, der ist einigermaßen erfolgreich im Job. Das sind Leute, die tendenziell ein bisschen besser verdienen. Das sind Leute, die interessiert sind. Und das sind Leute, die sich Zeit nehmen. Die sich Zeit nehmen, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht sogar noch länger, sich irgendwelchen Content zu Gemüte zu führen. Und ich glaube, wenn man so auf den Social Networks nachdenkt, sind das tatsächlich am ehesten die LinkedIn-User, die ja auch im Business-Kontext unterwegs sind, die sich auch in dieser Online-Marketing-Startup-Investoren-Bubble irgendwie befinden, die ja auch sehr viel Podcast-Reichweite hat. Und da glaube ich, wenn das zur Zielgruppe passt, dann ist LinkedIn ein guter Kanal, weil da auch sehr viel Wissen gesucht, ausgetauscht und vermittelt wird. Andererseits, gerade um kurz auf Folgen aufmerksam zu machen oder um halt nochmal eine breitere Zielgruppe zu erreichen als jetzt nur diese Business-Community, ist natürlich auch sowas wie Twitter oder Instagram total spannend, weil man halt auf Instagram die Möglichkeit hat, wenn man in der Story was postet, die Stories haben die größte Reichweite von allen möglichen Formaten, die man auf Instagram mittlerweile benutzen kann, da aus dem Podcast ein schönes Bild rausgesucht, mit der Audiospur unterlegt und irgendwie, wenn man das schon kann, einen Swipe-Up oder den Link in die Bio zu packen und da auf die neue Podcast-Folge aufmerksam zu machen, ist da ja auch eine sehr junge, irgendwie trendaffine und bewusste Zielgruppe unterwegs, die sich ja potenziell auch für viele Podcast-Themen, je nachdem, wo man sich da halt eben so rumtreibt, interessieren kann.
Das sehe ich auch, weil ich meine, wenn man sich die Instagram-App mal anguckt, die bestand ja seit Anbeginn, seitdem es Instagram gibt, immer aus dem Fotofeed. Und dann kam Video dazu und so weiter. Aber das einzige Feature, was es geschafft hat, immer an oberster Stelle zu sein, immer ersichtlich, ist nun mal die Story-Post. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn nicht Instagram Clubhouse klont, sondern Clubhouse das Story-Feature anführen könnte. Und zwar, stell dir mal vor, du hättest oben dann die Bubbles, ne? Und dann siehst du nämlich so einen Gottschalk und you name it. Und du siehst, dass er gerade aktiv ist und dass er sich in einem Raum befindet und wahrscheinlich den Raum, den er selber moderiert. Deswegen ist er da oben. Und dann könntest du draufklicken, weil du nämlich die Person reden hören möchtest. Und meistens ist dir egal, worüber er redet. Du magst nämlich dann die Person, die über etwas redet. Und danach kann man ja entscheiden, ob ich jetzt in diesem Raum bleibe oder nicht. Das heißt, das wäre so ein Umkehr von diesen Funktionen, um es halt nochmal zu verdeutlichen, um nicht eben auf die Suche zu gehen, wenn es dann halt noch komplizierter wird, wenn es halt größer wird und eben nicht nur Business-Leute dann da drin sind und sich mehrere Bubbles da quasi wiederfinden und dann letztendlich Clubhouse eben nicht mehr Nische oder exklusiv ist, sondern halt ein ganz eigenes Social-Media-Plattform wird.
Ja, total. Es ist dann auch noch mal mehr mit dieser Berieselung zu tun, die man sich ja dann auch irgendwie von Social Media oft erwartet. Es ist nicht so dieses Lean-In und ich gucke total bewusst auf irgendeinen Content und suche bewusst irgendwas, sondern es geht, was du jetzt gesagt hast, mit dem Story-Feature, das man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise bei Clubhouse integrieren kann, ja dann eher um so einen Lean-Back. Ich lehne mich zurück und lasse mich einfach mal ein bisschen inspirieren und beömmeln von dem, was da so gerade aktuell irgendwie los ist. Und wenn man das den Leuten noch einfacher macht, sich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen, einfach mal zu schauen, ach, das ist gerade aktuell, ich klicke mal drauf, ohne irgendwas zu erwarten, dann macht das sicherlich auch die Nutzung noch mal interessanter und spannender und abwechslungsreicher, wenn da zufällig Sachen angezeigt werden.
Und jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, wurde wenig vorher bekannt, dass die nämlich auch die Pläne für die Monetarisierungsstrategie ein bisschen offengelegt haben. Hast du da Infos und auch schon eine erste Meinung zu?
Ich habe es mir ehrlicherweise nicht angeguckt.
Ja, gar kein Problem, ist ja noch relativ frisch.
Ja, ich habe gesehen, dass da kam was, aber ich habe es mir noch nicht angeschaut.
Nee, die wollen nämlich so wie eine Art Trinkgeld wollen sie dann machen für die Speaker, die dann dort sind. Mhm. Dann natürlich halt geschlossene Räume, was ja schon, sage ich mal, zwischen den Zeilen stand. Und dann noch gewisse andere Ansätze. Aber ich fand es nämlich auch interessant. Stell dir mal vor, es gibt dann nämlich wie eine Art Konzertticket, was du dir dann buchen kannst, ja. Dann momentan, wenn du, weiß ich nicht, wenn alles wieder eröffnet ist und so weiter, Metallica bietet das dann halt mit einem Meet and Greet. Das heißt, du siehst nicht nur die Show, sondern vorab lernst du die Leute mal kurz kennen, die unterschreiben dir deine Sachen und du kannst Fragen stellen. Und deine Frage quasi nicht nur stellen, sondern auch sagen, hey, mir gefällt genau dieser Song aus diesem und diesem Grund. Und dann kann der Sänger, Drummer, you name it, halt darauf interagieren. Und am Ende guckst du dir dann die Show an und hast dann die komplette Experience. Und bei Clubhouse könnte das ja sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass du dann nämlich den Talk dir anhören kannst. Du kannst Fragen stellen, wirst dann drangenommen, so wie es halt jetzt auch schon funktioniert. Und danach könnte es ja eine Transkription geben von dem Talk plus ein Audio-Mitschnitt aus dem kompletten Erlebnis, dass du dir das dann sogar noch mal nachhören kannst. Und das alles hinter einer Paywall. Das könnte diesen Charakter bekommen aus diesem einmal exklusiv, dann Ticket, was eventuell sogar noch begrenzt sein könnte, dass du sagst, hey, es sind halt nur 5000 Hörer und Hörerinnen dafür zugelassen, weil nämlich XY spricht. Und das in der Art als eine Art Konzert-Gig, aber halt auf Clubhouse.
Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. So, mein erster Gedanke war jetzt gerade, boah, Leute sind so unmotiviert, irgendwas zu bezahlen. Man zahlt so ungern für irgendwelche Zeitungsartikel. So, das ändert sich gerade ein bisschen. Da bin ich auch sehr dankbar, weil ich bin ganz klar dafür, dass guter Content auch bezahlt werden darf. Gerade wenn man dann halt eben auf Werbung verzichten will. Aber ich glaube, dass es sehr schwierig werden könnte, dass bei den Leuten durchzusetzen oder auch wenn man jetzt sagt, man setzt irgendwie eine Paywall auf Podcasts. Oder Gabor Steingart, um nochmal auf den zurückzukommen, der hat ja auch vor, seine ganze Geschichte, die er da in die Welt gerufen hat, zu monetarisieren. Und man hat eben ein Bezahlmodell, wo jeder so viel zahlen kann, wie er möchte. Seien das 10 Euro pro Monat oder seien das 50 oder sogar noch mehr. So wie viel einem halt journalistisch gut recherchierter Content wert ist.
Wickelt er das dann über gewisse Plattformen ab oder ist das eine ganz normale IBAN-Nummer, die er dann da für Transaktionen dann freigegeben hat?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe aber mehrmals mit dem Gedanken gespielt, weil ich das halt gut finde, was die da jede Woche raushauen. Aber auch da bin ich halt ganz gespannt, wie gut das funktioniert. So, es war vorher die ganze Zeit kostenlos. Der hat sich erstmal eine Reichweite aufgebaut und hat erstmal gezeigt den Leuten, hey, ich kann was. Hat da ganz viel auch aus der eigenen Tasche, glaube ich, mitfinanziert, weil er an diese Idee glaubt. Und ich wünsche ihm sehr, dass das funktioniert. Aber ich glaube, sobald es halt eben ums Geld geht und sobald es heißt, hö, für Nachrichten soll ich jetzt was bezahlen, das kann ich mir doch auch, keine Ahnung, auf tagesschau.de oder sowas durchlesen. Gut, hast du Rundfunkgebühren, aber jetzt wollen wir auch nicht zu tief reingehen. Da sind die Leute ein bisschen geizig, glaube ich, was das angeht. Und genauso halt eben für Podcasts dann plötzlich zu bezahlen, außer halt mein Spotify-Abo, was ich vielleicht habe, das kann, glaube ich, schwierig werden. Und dann ist die Tendenz, irgendwo anders umzusteigen, wo ich vielleicht ähnlich guten Content, aber umsonst bekomme, eventuell doch sehr stark gegeben. Andererseits, so gerade Stichwort Konzerte und sowas, ich habe tatsächlich letztens zufällig einen Clubhouse-Talk gesehen mit so Poetry-Slammern. Und da bin ich früher in Marburg im Studium super gerne hingegangen, als dann noch so kleinere, unbekannte Leute da aufgetreten sind und ihren Slam dann vorgetragen haben. Und das ist natürlich auch jetzt gerade zur Zeit für diese Künstlerszene total cool, dass sie da eine Möglichkeit haben, trotzdem ihre Slams vorzutragen oder trotzdem, ja, wie jetzt so wirklich ein Konzert mit Musik funktioniert würde, weiß ich nicht. Aber wie man zumindest, ja, so einen gewissen kulturellen Austausch auch herstellen kann. Und den würde ich von Herzen wünschen, dass die Leute Bock haben, das zu bezahlen. Fürchte aber, dass das nicht so einfach sein wird.
Also guter Punkt mit dem Comedian, dass er dann nämlich dann diesen Raum geschlossen hat für sich. Und dann ist das so, als wenn du halt in eine Bar gehen würdest und ihn dabei zuhörst.
Ja, eben.
Wie er dann nämlich die Witze hat. Und so ein Witz, solange er nicht halt physisch ausgeführt werden muss, um witzig zu sein, funktioniert ja auch rein audiomäßig. Und ich hoffe, du hast mich nicht falsch verstanden mit diesem, ich habe das als Anekdote genommen mit so einem Gig, wenn du jetzt auf einem Konzert bist. Audio, also Musik live über so eine App, stelle ich mir auch eher schwierig vor. Ich hatte eher diesen Charakter, stell dir mal vor, wenn dann irgendwelche, weiß ich nicht, wirklich Star-Investoren an einem Clubraum zusammensitzen, ne, 3 Stück, und du kannst halt in diesen Club dann halt erst nur rein, hinter einer Paywall ist, um dann nämlich dieses Wissen von denen zu bekommen, Fragen stellen zu dürfen und so weiter. Und aktuell ist es nämlich genau so, wie du es nämlich beschrieben hast, wie es viele Podcaster nämlich machen. Die bieten erstmal ihr Wissen umsonst und frei an. Weil frei zugänglich heißt dann, ich kann mir erstmal ein Bild davon machen, ob ich überhaupt damit warm werde als Person dafür, empfänglich dafür bin und ob es mir überhaupt weitergebracht hat. Und wenn dann eine Wertschätzung stattfindet, dann kann es nämlich sein, dass man dann nämlich als Podcaster oder eben dann Content Creator in die Umsetzung gehen kann, um zu gucken kann, inwiefern kann mich die Plattform dabei helfen, es zu monetarisieren, oder was kann ich unabhängig davon machen und anbieten, dass da halt auch eine Wertschätzung halt vollzogen werden kann. Weil ich gebe dir recht, bei vielen ist es dann auch wahrscheinlich so, ja, wenn ich schon für den Dienst Spotify bezahle, wieso sollte ich dann noch für Fest und Flauschig extra bezahlen? Und entweder ist es alles in allen, und du kriegst die komplette Experience und dann hast du auch keine Sorgen mehr mit noch ein Abo, weil zum Beispiel bei Amazon Prime macht das ja so. Du hast dein Prime, dir wird aber auch angezeigt, dass du Filme noch zusätzlich kaufen kannst, die nicht im Prime drin sind. Es werden aber auch noch Prime-Kanäle angezeigt, die ebenfalls nicht in deiner Subskription drin sind. Und die sind nämlich spezialisiert für französisches Arthouse-Kino, Schwarz-Weiß-Filme, asiatisches Kino, Popcorn-Kino, 24/7 Horror-Slasher. Und die musst du extra zahlen. Wenn die dir das aber wert sind, ist das ein On-Top-Mehrwert zu deiner Subskription in Prime. Und eventuell könnte es vielleicht auch so Kanäle-Pakete geben für Clubhouse, dass du eben keine monatliche Abogebühr für den Dienst Clubhouse bezahlst und alles frei hast, sondern eben von gewissen Investoren als Typen oder als Gruppe, dass sie sich vielleicht zusammentun. Immer im Wechsel hast du diesen Kanal an Star-Investor XY ist in dieser Gruppe und da darfst du dann rein und quasi zuhören und Fragen stellen. So ein Mix könnte ich mir vorstellen.
Ja, stimmt. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Modell. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das Potenzial hat. Gerade wenn man sich vorstellt, es gibt ja dann oft auch solche Seminare über mehrere Tage für mehrere hundert, wenn nicht tausende Euro.
Business Coaches und hast
genau,
du
wo man
gesehen,
gar nicht rankommt, aber das dann halt eben ein bisschen kleiner runtergebrochen auf Clubhouse, sodass auch die Person da die Möglichkeit hat, für sich und für ihre eigenen Produkte oder Services in dem Sinne ein bisschen Werbung zu machen und zu sagen, hey, für, keine Ahnung, 10 Euro kriegt ihr jetzt die wertvollsten 5 Business-Tipps. I don't know, ist jetzt einfach mal frei rausgesprochen. Das könnte tatsächlich ganz spannend sein, weil das halt eben auch ja, nach wie vor in die Zeit passt. Wir fahren nicht alle zum Seminar nach Hamburg und setzen uns da in einen Raum. Das wird wahrscheinlich 2021 noch nicht passieren. Oder zumindest nicht im größeren Stil.
Leider war. Ja.
Und da könnte Clubhouse tatsächlich eine coole Alternative sein, um da halt eben auch Leuten wieder zu ermöglichen, ihre Services anzupreisen und halt eben sinnvolles Wissen zu vermitteln, das ja auch sein Geld wert sein darf.
Messen. Dozenten, Uni-Kurse, Generellkurse könnten über sowas angeboten werden, die halt mit reinem Audio funktionieren können, aber vor allen Dingen mit der simplen Interaktion der Fragestellung, dass ich halt meine Hand heben kann.
Ja, total. Wobei dann, so die ganzen Unterrichtssachen, das ist wahrscheinlich noch zu sehr auf PowerPoint-Slides und sowas angewiesen. Man dann doch eher auf.
Ich habe jetzt an irgendwas so Philosophischem gedacht, weißt du, weil mich das selber auch gerne anspricht. Aber klar, wenn es jetzt in die, mathematische Richtung geht oder eben
die
so.
Formel.
Formeln oder eben, Grafikstudium. Wie willst du das dann vermitteln, was die Synapsen und Kapillare in deinen Augen quasi wahrnehmen, wenn du es halt nicht sehen kannst, weil die Plattform eben nur audiogetrieben ist? Nee, definitiv. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und generell, Feline, wir sind ja mega von Podcast über Clubhouse, über die Erfahrung, über den Werdegang. Und ich hoffe einfach mal, dass du da auch Bock hast, mal ein Follow-up mit mir zu machen, weil ich denke, wir haben noch genug andere Themen im speziellen Audiobereich, was mich auch brennend interessiert, auch sowohl privat als auch im Business-Kontext, weil ich das nämlich hier total gerne mache, dich jetzt kennengelernt habe, eben über das Audioformat, Podcast, mit dem Zusatz, dass ich das halt auch für YouTube gerne haben möchte. Und wenn du da Bock hast, dann gerne noch ein Follow-up zu den ganzen Themen.
Ja, voll gerne. Ich glaube, wir haben uns echt richtig verlabert hier. Meine Aufnahme, die mitläuft, geht über 1,5 Stunden. Großartig, aber genau so soll es doch auch sein. Und genau so haben wir uns einfach treiben lassen, wie wir es schön am Anfang auch angekündigt haben. Und ich denke, das schreit nach einem Follow-up, weil wir weiter beobachten müssen und werden, was sich auf Clubhouse entwickelt. Wir weiter schauen, was passiert 21 mit dem Podcast-Markt. Da ist sicherlich noch sehr, sehr viel Potenzial. Deswegen super, super gerne. Einladung angenommen. Lass uns das unbedingt machen.
Sehr cool. Freut mich. Danke für das Feedback und dein Engagement und dein Wissen, was du hier geteilt hast. Und wo finden dich denn die Leute, wenn die dann Interesse haben, mal dich Fragen zu stellen, weil es eben noch nicht jetzt über Clubhouse geht momentan?
Ich glaube, der beste Weg ist tatsächlich LinkedIn. Einfach Feline Heck eingeben, Feline geschrieben, Feline ausgesprochen. Eine große Geschichte, mit der ich immer wieder im Laufe meines Lebens konfrontiert wurde.
Mein Name, der hat auch kreuz und quer, da kann ich dir auch ein Lied von singen.
Ja, da sind wir gebrannte Kinder. Also super gerne einfach über LinkedIn Kontakt aufnehmen. Ich freue mich da über jede Anfrage und über jede Nachricht und jeden Austausch.
Super. Du, Feline, vielen Dank bis hierhin und ich werde auf jeden Fall deine Links, die du mir dann schickst, unten in die Video- oder Podcast-Beschreibung einfügen Und für den Zuhörer oder Zuhörerin, die es bis hierhin mitgemacht haben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall einen Mehrwert mitbringen, was die Feline an der Expertise reingebracht hat. Und bleibt gespannt, was dann im Clubhouse weiter vor sich gehen wird. Wir halten euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden. Und würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen, weil das hilft nämlich ungemein weiter, dass nämlich auch Stimmen und Expertisen wie eben die Feline hier mit dem Thema Audio, Clubhouse, Podcast eben weiter gehört werden können. Und falls du das hier auch auf YouTube siehst gerade, würde ich mich auch über einen Kommentar freuen, was du darüber denkst. Es ist noch relativ frisch, was in Clubhouse passiert und was deine Input und Feedback dazu ist. Würde mich wahnsinnig freuen, davon zu lesen. Und wenn du schon dabei bist, würde ich mich auch gerne über ein Abo freuen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir nochmal, Feline. Bleib gesund und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch.